go up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson a step back.
Bienvenidos Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zu Episode 107 ins Gesicht von Staudemeyer, eurem deutschen NBA-Podcast. Mein Name ist Arne Thiek, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Mit mir in der Leitung darf nicht fehlen Dirk Funk, ich schieb's direkt vorweg. Ich bin heute, ich sag mal, kognitiv ein bisschen eingeschränkt, würde ich behaupten. Ich hoffe, bei dir sieht's besser aus, mein Lieber. Gestern war Super Bowl, ich habe eine traurige, aber schon auch irgendwo lustige Geschichte dazu zu erzählen. Hast du ihn geguckt, mein Lieber? Erstmal moin, wie geht's dir? Bist du wach?
Ich freue mich schon auf die Story gleich. Ich kenne sie schon, aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Tegli ist mal wieder eine tragische Figur heute. Es ist mal wieder wirklich höchst tragisch komisch. Oh Mann, ey. Aber naja, ich habe den Super Bowl geguckt. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen drüber schnacken. Es war ja wirklich, muss ich echt einfach mal sagen, eins wirklich der krassesten Sportevents, die ich bisher gesehen habe. Also das war einfach mal so. Aber warum das so dramatisch ist, erzählst du gleich. Ich will erstmal einen Shoutout verteilen. Der gute Jan-Philipp Ostmann hat mir gesagt, und das völlig zu Recht, ich soll einen Shoutout verteilen. Also erstmal geht's an ihn raus, ganz klar, weil geiler Vorschlag. Shoutout an alle, die nach der Halbzeit sich einfach dachten, komm, das Ding ist abgehakt und ins Bett gegangen sind und dann mit einer ähnlichen Überraschung wie du, glaube ich, wach geworden ist. Also auf jeden Fall ganz geil und jetzt erzähl mal, was bei dir los war.
Ja, zumindest 50% des Shoutouts muss ich leider Gottes auch auf mich beziehen. Es ist ein bisschen tragisch gewesen, irgendwo auch unterhaltsam. Ich habe mir den Tag wirklich rot im Kalender angestrichen, habe mir einen meiner raren Urlaubstage aufgespart, habe Urlaub genommen, wollte eigentlich nach Lüneburg fahren und mit ein paar sehr, sehr guten Freunden zusammen den Super Bowl war eingekauft, Essen stand bereit, Bier stand kalt, Eiswürfel waren da. So ein klassischer Super Bowl Abend. Ich hatte richtig, richtig Bock. Ja, mein Rücken weniger. Ich habe mir absolut, ja, ich weiß gar nicht, was es am Ende des Tages war, irgendwo den Rücken zerfickt und konnte mich mehr oder weniger gar nicht bewegen. War mal wieder, ich weiß nicht, was, also ohne Scheiß, ich erzähle das hier alle 4 Wochen ungefähr. Mein Körper ist einfach das letzte Wrack. Das ist einfach so ein Haufen Genpool-Masse, die einfach nicht zusammenpasst. Es ist tragisch. Konnte dementsprechend nicht nach Lüneburg fahren, war ans Sofa gefesselt, hing hier völlig auf Schmerztabletten zugedröhnt und dachte dann, ja komm, ich habe mir schon Urlaub genommen, dann guckst du ihn halt alleine, was soll der Geiz. Endergebnis, ich bin glaube ich um 23.30 Uhr eingepennt natürlich, weil ich alleine auf dem Sofa lag und Franzi neben mir am Pofen war. Bin aufgewacht, als Lady Gaga sich über irgendeinem amerikanischen Sternenhimmel abgeseilt hat und ich dachte, ach ja gut, guckst halt die zweite Halbzeit, passt schon. Hab den Score gecheckt und dachte, ja puh, ehe ich mir das jetzt angucke, das Ding ist sowas von gegessen. Bin ins Bett gegangen, stehe morgens auf und dachte, das kann einfach nicht euer Ernst sein. Mach als erstes meine Spox-App auf, war es glaube ich, oder Bleacher Report. Die Headlines überschlagen sich, bester Super Bowl aller Zeiten, was für ein Match, historisches Jahrhundert-Comeback. Und ich lag da weiterhin mehr oder weniger ans Bett gefesselt, konnte mich immer noch nicht bewegen und dachte einfach nur, ihr könnt mich alle mal sowas von hart am Arsch lecken. Ja, also Super Bowl 51, ich habe 3 Minuten gesehen, das waren 3 Minuten Halftime-Show von Lady Gaga, die gut war, muss ich sagen, aber mehr habe ich davon nicht gesehen, ich habe mir jetzt das Recap heute reingezogen, maximal schlecht gelaunt, also das war für mich ein absolut überflüssiger Tag.
Oh Gott, ey, es ist wirklich leider ein bisschen komisch, auch wenn du mir wirklich leid tust, weil ich kenne die Schmerzen von einem Hexenschuss und so weiter, das ist richtig übel und du bist ja gerade eigentlich auch noch, bist du eigentlich in der Horizontalen oder wie nimmst du gerade auf?
Ich bin in der Horizontalen und das Mikrofon ist mehr oder weniger in meiner Hand festgebunden, also die ein oder andere Tonschwäche möge man mir verzeihen, ich kann mich nicht bewegen, also ich, wenn man das wirklich sehen könnte, ich liege einfach flach wie ein Brett auf dem Rücken und habe hier das Mikrofon in der Hand. Also ja, ich will mich dazu nicht weiter äußern, aber ich will dich erstmal fragen, original, wenn du nachts um, wann war es, keine Ahnung, 2:30, völlig verballert, noch so leicht zugedröhnt von diversen Schmerztabletten aufwachst, auf den Spielstand guckst und wie stand's, 28:3, keine Ahnung, da bleibt man doch nicht wach für, das ist doch, da geht man natürlich ins Bett und denkt, ja gut, weil ich bin sogar noch gut gelaunt ins Bett gegangen, weil ich dachte, puh, hab ich ja nichts verpasst, nur so ein Blowout, kann ich mir morgen entspannt angucken und ist nicht weiter tragisch und dann wachst du auf und denkst, was wollt ihr alle von mir?
Ja, ist ja ganz klar. Ich meine, ihr habt die Stats, glaube ich, alle gesehen, ob ihr jetzt bei The Zone geguckt habt oder bei Run oder wo auch immer. Ich meine, erst 3-mal in NFL-Historie wurde ein 10-Punkte-Rückstand aufgeholt und jetzt war es wirklich ein 25-Punkte-Rückstand. Also natürlich konnte man damit nicht rechnen. Es war völlig crazy. Also wir wollen natürlich nicht annähernd behaupten, dass wir jetzt irgendwie NFL-Experten sind. Sind wir beide wirklich absolut nicht. Ich habe auch vorher so ein bisschen mir die Recaps quasi angeguckt von den Championship-Games und so weiter. Ich bin ein Tom Brady-Fan, das muss ich dazu sagen. Ich finde einfach, dass er ein geiler Typ ist, so einfach der Roger Federer des Footballs quasi mal. Ich meine, spätestens jetzt ist er ja eh der Goat, was seine Position angeht. Und daher war ich für ihn. Dementsprechend scheiße war auch die erste Halbzeit. Ich dachte mir dann auch so, ja, okay, scheiß drauf, ich freue mich jetzt auf Lady Gaga. Da wollte ich übrigens gleich mal spontan Teglis und Füglis verteilen, wenn du da mit dabei bist. Du hast ja zumindest 3 Minuten gesehen. Und dann kam diese wahnsinnige Halbzeit. Also wirklich völlig vorbei war es bei mir wirklich nach dem Edelman-Catch. Das war einfach unfassbar, wie viele Sachen da zusammengekommen sind, dass er da diesen scheiß Football gefangen hat und der nicht auf dem Boden gelandet ist. Erst aufs Schienbein, dann komplett 3-mal gefummelt und dann hält er das Ding fest. Wirklich unglaublich. Also da waren ja so viele einzelne Szenen bei, es war einfach der Wahnsinn. Und am Ende, ja, war es dann der Cointoss, der quasi entschieden hat, was für ein geiles Game, ey.
Ja, ich bin etwas weniger hyped als du, ich kann mich da nur anschließen, der Catch war episch, ich bin auch kein Football-Fan, ich habe die Championship-Games sogar alle komplett gesehen und mir jedes Mal den Sonntagabend mehr oder weniger versucht freizuhalten und das geguckt, bin aber beileibe kein Experte, nichtsdestotrotz das Recap, was ich gesehen habe, war ungefähr 20 Minuten, episch, einfach unfassbar, unfassbares Match, ob jetzt Tom Brady der Goat ist oder Peng, ist mir komplett Banane, ich bin einfach maximal salty, dass ich diese Scheiße verpasst habe und jetzt machen wir weiter, komm, mach deine Fünklis.
Nee, das ist einfach, also es waren so viele Sachen. Erstmal wirklich, was für mich auch ein underrated Highlight war, hast du diesen kranken Ankle-Breaker gesehen? Ich weiß nicht, wer es war von den Patriots, aber der hat wirklich, als der eine Wide Receiver da seine Route gelaufen ist, hat er ihm so den krankesten Ankle-Breaker gegeben. Ja. Das war wirklich unfassbar. Da müsst ihr mal überlegen, ob der jetzt von CJ McCollum gegen Victor Oladipo böser war oder jetzt der in dem Super Bowl-Game. Ansonsten unterschätzt auch noch, ich will das im Nachhinein nochmal wirklich nachforschen, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass gestern in diesem Spiel mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Kreuzbänder gerissen sind. Also ganz, ganz bitter. Da waren ein paar böse Aktionen bei. Merkt man auch mal wieder. Also wenn da irgendwie 80 Leute da auf dem Feld rumlaufen und da so ein bisschen rumraufen, dann passiert auch einfach mindestens 2 schwere Verletzungen scheinbar pro Spiel. Das fand ich auch relativ heftig. Und ansonsten einfach kranke Szenen. Also natürlich kamen jetzt ja schon die ganzen Warriors-Parallelen und so. Es war schon heftig. Ich muss sagen, ich fand es ein kleines bisschen gut, weil eigentlich, also der tragischste Mann ja überhaupt, Matt Ryan, macht eigentlich eine super Partie. Am Ende muss man ihm vielleicht vorwerfen, zweite Halbzeit, ja, war nicht mehr so viel. Aber spielt wirklich eine Top-Partie, am Ende verlierst du das Ding. Steht eigentlich nur ein Drittel der Zeit auf dem Platz, ey, wirklich krank. Aber es passt zu ihm, weil ich fand von Anfang an kein Sympath, absolut langweiliger Typ, hat ein langweilig gutes Spiel gespielt und hat am Ende verloren. Fand ich überragend.
Kann ich mir vorstellen, dass deine Sympathien da so verteilt sind. Ich mag den Jungen, hab den auch in der Regular Season da, wo ich ihn gesehen habe, echt gefeiert. Fand zwar irgendwie ganz geil, unaufgeregter Typ. Ist jetzt am Ende des Tages ein bisschen die tragische Figur, ohne da jetzt wahnsinnig viele richtig eklatant greifbare Fehler gemacht zu haben. Aber insgesamt war es dann einfach ein bisschen dünn hinten raus. Und dann wie in jedem Sport, wenn das Momentum einmal so ein bisschen am Kippen ist, das ist ja unfassbar. Also ganz ehrlich, so wie zur Halbzeit niemand mehr auf die Patriots gegangen wäre, wäre wahrscheinlich zu Beginn der Overtime nicht ein Mensch mehr wirklich noch auf die Falcons gegangen, weil dann dieses Momentum sowas von gekippt ist und es für jeden eigentlich klar war, dass die Patriots das Ding jetzt machen und dieses epische Comeback nach Hause bringen. Unfassbar, halt der mentale Aspekt in so einem Spiel vor, keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Zuschauern, es muss einfach super krass heftig sein, wenn du das Ding dann hinten rausboxst und wie knapp das war, der Catch hinten raus, Wahnsinn, also absolut Wahnsinn.
Jo, und man musste ja echt sagen, also spätestens nachdem dann wirklich hier der Plus-One-Field-Goal-Versuch dann wirklich da schön an die Stange genagelt wurde, da will ich auch mal wissen. Wir haben gestern gerätselt, also ich habe mit einem Kumpel geguckt, wie gut sind die Kicker, wenn sie jetzt wirklich versuchen würden, ich will das Ding jetzt an den restlichen Pfosten nageln. Von 10 Versuchen, was meinst du, wie viele knallen sie dagegen?
Schwer zu sagen, ich würde sagen wahrscheinlich ungefähr 3, das wäre so mein
Call. Oh ja, ich habe auch, das war mein Over-Under, ich hätte eher das Under genommen, weil das ist schon echt heftig, sich das vorzunehmen, das war schon. Und dann spätestens, als dann auch der Onside-Kick einfach wirklich eine völlige Katastrophe war und so in die Hose ging, da dachte ich eigentlich auch, spätestens wäre vorbei, dann kommen die Patriots wieder ran, der Hype ist riesig und dann wirklich in dem letzten Drive ja eigentlich der Falcons, machen sie 2-mal da direkt 20 plus Yards und du denkst dir, ja okay, scheiße, das war jetzt auch wieder für die Cuts. Ach, es war wirklich einfach heftig, muss man mal sagen.
Ja, und da schreibe ich soweit. Du wolltest Teglis und Fünklis vergeben für die Halbzeitshow. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Lass uns welche ballern.
Ich mache einfach mal kurz den Einspieler und dann geht's weiter.
Ich gebe dem neuen Album von Biebs 5 von 5 Teglis. Und jetzt alle! Is it too late now to say sorry? Ja, was denn, Tegli? Woo! Teglis und Fünklis.
Fünklis und Teglis.
Ja, das ist doch herrlich. Hatten wir lange nicht mehr den Einspieler. Wir haben in letzter Zeit eher immer spontan täglich und pünktlich vergeben und jetzt mal wieder so richtig offiziell. Du bist zwar nicht vorbereitet, aber ich habe es ja gerade gehört, du hast zumindest ein paar Minuten gesehen von der Halftime-Show und für mich, muss ich sagen, war das schon eine große Storyline. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Für mich war Lady Gaga wirklich eine sehr, sehr gute Wahl, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen und möchte dir den Vortritt lassen. Wie hat's dir gefallen? Wie viele Pünktlis möchtest du für den Auftritt von Lady Gaga verteilen?
Ja, wie gesagt, ich habe nur so 3, 4, 5 Minuten davon im Halbschlaf auf dem Sofa unter Tabletteneinfluss gesehen. Also man möge mir verzeihen, wenn das nicht hundertprozentig objektiv jetzt hier bewertet wird. Das, was ich gesehen habe, fand ich geil. Fand ich richtig geil. Also ich finde auch Lady Gaga sehr, sehr gute Besetzung. Ist sowieso eine der, tatsächlich, obwohl sie eine der berühmtesten Musikpersönlichkeiten überhaupt ist, für mich noch ein bisschen underrated. Also die hat so den Ruf, dass sie einfach nur so eine verrückte Alte ist, die sich irgendwie lustig anzieht und ab und an mal so einen belanglosen Popsong schreibt. Ich finde die geil. Das ist irgendwie eine geile Type, eine geile Persönlichkeit, wenn man mal ein bisschen hinter die Fassade schaut, die einfach Teil des Kunstwerks und Teil dieser Persönlichkeit ist, ist das auch einfach ein beeindruckender Mensch, der richtig was in der Birne hat. Das können nicht alle Popsternchen von sich behaupten, würde ich mal sagen. Für mich, ich würde sagen, spontan, das, was ich gesehen habe, Minimum 4 von 5 Pünktlis, vielleicht sogar 4,5. Hat live gesungen, hat gut getanzt, Bühnenbild hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich war im Vorfeld so ein bisschen die Frage, dieser Mann da, der dicke Alte mit den orangenen Haaren, wie viel kriegt er wirklich direkt straight von ihr an politischem Statement ab? Das war jetzt eher ein bisschen die subtilere Schiene. Also ich fand's insgesamt sehr, sehr gelungen. Lebt auch für mich ein bisschen von dem Kontrast von letztem Jahr. Denn ich bin eigentlich, zumindest aus den ersten Jahren, mochte ich Coldplay immer. Die letzten Jahre weniger. Früher fand ich die echt mal ganz geil. Und da muss ich mal wirklich sagen, also letztes Jahr war für mich eine der dramatisch beschissensten Halbzeitshows aller Zeiten. Das fand ich dermaßen mies und schlecht, dass der Kontrast da nochmal stärker ist. Ich fand sie sehr, sehr gut. Also ich weiß gar nicht, 5 vergebe ich einfach ungern, weil das ist irgendwie dann das absolute Nonplusultra und dafür habe ich es nicht aufmerksam genug gesehen. Aber ich tendenziell würde ich sagen eher 4,5 als 4. Also ich fand es rundum gelungen tatsächlich.
Das finde ich richtig geil, aber ich kriege gerade ein Flashback. Wir haben, glaube ich, auch wirklich, letztes Jahr haben wir tatsächlich auch über die Halftime-Show geredet, weil ich mich meine erinnern zu können, dass ich hier dem guten, wie heißt er nochmal von Coldplay, ich habe gerade den Namen
Chris Martin. Parat.
Genau, dass er der schlechteste Tänzer aller Zeiten ist, ich erinnere mich gerade, das war ja wirklich eine Vollkatastrophe. Also ich muss sagen, Lady Gaga, ich fand's auch überragend. Erstmal fand ich auch, die Trump-Geschichte hat sie eigentlich im Prinzip überragend gelöst, halt wirklich mit dieser subtilen Variante, da einen Song zu nehmen, in dem halt wirklich thematisiert sind, ist, also was quasi schief läuft und was sich ändern müsste in Amerika und dass das alles es nur so ein paar, ja, lockere Kommentare waren, die man halt auslegen kann, wie man will. Fand ich in Ordnung, wenn sie jetzt da richtig einen rausgehauen hätte, dann wäre das irgendwie, glaube ich, auch nicht ganz richtig gewesen. Aber so erstmal, die ist ja wirklich unfassbar talentiert, muss man einfach mal sagen. Rein von der Gesangsleistung war das wahrscheinlich echt das Career High Super Bowl, muss man mal sagen. Also das war sensationell. So ein bisschen, also visuell muss ich sagen, gerade wenn ich den direkten Vergleich mit Katy Perry vor 2 Jahren ziehe, fand ich das, glaube ich, vielleicht ein kleines bisschen geiler. Da waren einfach wirklich, also rein visuell fand ich Katy Perry ein bisschen geiler, alleine wirklich Shark Number 2, das war ja auch das größte Highlight. Aber ansonsten als Show fand ich es an sich überragend. Ich fand es ein kleines bisschen schade und ich finde, so eine Super Bowl-Performance lebt dann doch so ein bisschen von diesen Features, so von diesen Überraschungsmomenten, wie jetzt bei Katy Perry, dann kommt dann auf einmal so ein Lenny Kravitz raus oder am Ende Missy Elliott. Fand ich ein kleines bisschen schade. Man hatte ja spekuliert, ob vielleicht Beyoncé wieder einen kleinen Auftritt macht oder sonst wer. Das wäre für mich wirklich noch die Kirsche oben drauf gewesen. Aber auch so bin ich auch bereit, glaube ich, 4,5 täglich zu vergeben, weil das echt
stabil.
Sehr gut war.
Das ist maximal stabil. Also ein Average hier von 4,5 täglichs oder fünklichs aus 5 zu nehmen. Wenn sie den Podcast hört, der geht einer ab. Also Respekt, Shoutout an Lady Gaga auf jeden Fall. Hat einen sehr, sehr stabilen Job gemacht, würde ich sagen.
Ja, sauber. Das waren jetzt 13 Minuten, die gar nichts mit der NBA zu tun hatten. Also vielleicht kann man ja einen kleinen Bogen ziehen. Ansonsten die NBA aktiven Legenden oder gerade retired Legenden haben sich's ja auch nicht nehmen lassen. Erstmal fand ich sehr, sehr kontrovers. Der Twitter-Account von Uninterrupted, da ist ja quasi LeBron, also da steckt LeBrons Person hinter. Die haben getwittert nach dem Spiel mit einer kleinen Message. Uninterrupted, eine kleine Minute hat LeBron James über die Leistung von Tom Brady geredet, ihm gratuliert und unten im Text stand From one goat to another. Das fand ich schon klein. Ein bisschen heikel, dass sie das tatsächlich gebracht haben. Ansonsten fand ich auch ganz geil, Kobe Bryant hat natürlich getwittert und meinte einfach, you can't deflate 5 rings. Also das war natürlich eigentlich auch ganz treffend zusammengefasst. War eine schöne Nummer.
Ja, habe ich nicht so im Detail mitverfolgt, was dann von LeBron und anderen da kam. Aber Tom Brady ist halt eine Persönlichkeit, die polarisiert. Das sind die Patriots als Franchise genauso. Die Cavs irgendwo auch. Also da gibt's schon Parallelen, sind so ein bisschen die Bayern München der NFL. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich glaube, in unserer Facebook-Gruppe waren die Sympathien eher auf Seiten der Falcons. Jo, also da war zur Halbzeit schon so ein bisschen Euphorie am sich anbahnen. Hinten raus ist es dann deutlich ruhiger geworden. Mag an der Uhrzeit gelegen haben und vermutlich auch daran, dass das jetzt nicht unbedingt das Wunschergebnis von den meisten war. So ist es halt. Mich beschäftigt es jetzt nicht unbedingt die nächsten Tage. So der krasse NFL-Fan bin ich dann doch nicht. Aber ist immer wieder ein spektakuläres Sportereignis. Wahrscheinlich das größte überhaupt. Also müssen wir irgendwann auch nochmal hin, oder?
Das wäre natürlich ganz geil, wenn man das irgendwie hinbekommen würde. Ansonsten, ich habe gerade überlegt, ob mich jetzt wirklich dieses Spiel so gehypt hat, dass ich vielleicht die nächste Saison ein bisschen mehr verfolgen werde. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann glaube ich tatsächlich nein. Also ganz so krass ist es auch nicht. Ich meine, allgemein, ich habe die Playoffs, wie gesagt, nicht verfolgt, aber die waren ja schon relativ langweilig, kann man mal behaupten. Und dass es jetzt so ein Highlight war, war schön. Ob das jetzt unbedingt wieder so passiert, ist die nächste Frage, würde ich sagen.
Ja, sehr stabil. Dann haben wir doch jetzt eine Viertelstunde vollkommen sinnlos über die NFL und den Super Bowl geschnackt. Man möge es uns verzeihen. Ich gebe einen kleinen Ausblick, was wir heute dabei haben. Wir haben eine neue Ausgabe Wer bin ich dabei? Die habe ich dir dieses Mal vorbereitet. Dann begeben wir uns wieder in den ins Gesicht von Staudemeyer Kreissaal und bringen eine neue Rubrik zur Welt. Ich bin mal gespannt. Nee,
das stimmt so nicht.
Ich dachte, na komm,
wir hatten sie schon debütiert. Wir hatten sie mal in der Testphase. Also das war so ein bisschen Laborprojekt. Wir haben sie tatsächlich schon mal gespielt, die Rubrik. Es gab nur noch keinen Einspieler und noch keinen Namen. Und das hat sich geändert. Ich habe ganz spontan hier kurz vor Aufnahme der Episode da noch was rausgeknallt und sie hat einen Namen bekommen, sie wurde vertauft und getauft. Auch ganz geil. Sie nennt sich 1-2 Skip to My Lou. Also man kann jetzt noch nicht so genau wissen, was es sein wird, aber ihr könnt euch drauf freuen, es wird schön. Also heute verstärkt Gaming auf jeden Fall. Also alle, die auf unsere Quiz-Rubriken stehen, die kommen heute voll auf ihre Kosten. Ansonsten haben wir, glaube ich, ein kleines bisschen Charlotte Hornets mit im Programm, ein paar andere Themen. Die Wolves sind natürlich gerade ein akutes Thema und dann reden wir natürlich auch noch ein kleines bisschen über die All-Star-Game-Contest. Das ist ja auch eigentlich eine schöne Story und ich würde sagen, fangen wir direkt damit an, oder? Das ist doch ein ganz lockerer Einstieg.
Dachte ich jetzt auch, so ganz bummelig, da muss man sich nicht ewig drauf vorbereiten, das können wir einfach mal frei von der Leber weg rausbomben. All-Star Weekend steht an, 17.02. bis 19.02., wenn ich das richtig im Kopf habe, also es ist nicht mehr ewig lang, in New Orleans wird es stattfinden, es gibt wieder die bekannten Contests über das Game an sich, will ich jetzt hier noch nicht ewig sagen, da haben wir, glaube ich, mehr als ausführlich drüber gesprochen. Wer sich da eine Teilnahme verdient hat, Shoutout an Gordon Hayward nochmal an dieser Stelle. Bei uns geht's jetzt eher ein bisschen um die Contests und da scheiden sich ja immer schon wieder so ein bisschen die Geister, was ist eigentlich der geilste Contest am Wochenende. Da will ich von dir eigentlich erstmal wissen, mein persönliches Highlight immer gewesen, tatsächlich der Three-Point-Contest. Du bist, glaube ich, schon eher jemand, der noch mehr gehypt ist, was den Dunk-Contest angeht, vor allem durch die Renaissance, die letztes Jahr so ein bisschen durch Zach LaVine und Aaron Gordon, ja, ich sag mal, wieder raufgeholt wurde. Also ist das, was dich am meisten hypt, ist tatsächlich der Dunk-Contest? Ist es der Three-Point-Contest oder ist es doch die, keine Ahnung, die Skills-Challenge vielleicht?
Ja, ist so ein bisschen die Sache. Also ich glaube, wir werden ja so ein bisschen die Lineups gleich durchgehen. Der Dunk-Contest wird halt schwer, wirklich am letzten Jahr da irgendwie annähernd ranzukommen. Das war halt wirklich, ja, arguably wirklich der greatest Dunk-Contest of all time, könnte man nur behaupten. Auch wenn viele jetzt natürlich an Vince Carter und sonst was denken oder MJ gegen Dominique. Das war schon richtig krank. Und das Niveau wird es dann wohl nicht ganz zu sehen sein, denn wie wir das sehen, allgemein werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Three-Point-Contest ist halt in der Theorie immer richtig geil, finde ich. Aber da wurde ich auch wirklich schon ein oder andere Male enttäuscht. Also so Clay gegen Curry fand ich überragend, wirklich im... Also in den letzten Jahren, aber ansonsten dieses Jahr wird es ja nicht passieren. Die Lineups sind wirklich geil, also alle Contests, bis auf den Dunk-Contest vielleicht so ein bisschen in Klammern, sind wirklich mehr als stabil besetzt, da kommen wir gleich drauf. Also ich freue mich auf alles, was ich jetzt am geilsten finde. Boah, das muss ich, glaube ich, im Nachhinein gleich nochmal sagen, wenn wir das besprochen haben.
Stabil. Für mich ist das Highlight nach wie vor der Three-Point-Contest. Das war auch immer so. Du hast es schon angesprochen. Stephen Curry wird nicht dabei sein. Titelverteidiger Klay Thompson wird seinen Titel verteidigen, wird zumindest versuchen. Und das Line-Up hast du eben schon angesprochen. Ist mehr oder weniger die Creme de la Creme, die Liga da zu bieten hat. Kyrie Irving hat das Ding auch schon mal gewonnen, wird mit antreten. Kyle Lowry ist mit dabei. Wes Matthews von den Mavericks. Kemba Walker zum ersten Mal. Shoutout auf jeden Fall nochmal exponiert. Hat er sich verdient. Wenn du mir vor 3 Jahren gesagt hättest, dass Kemba Walker dies hier am Three-Point-Contest teilnimmt, hätte ich mich wahrscheinlich totgelacht. Eric Gordon, auch das nicht weiter erstaunlich, hat, glaube ich, die zweitmeisten Makes der Liga dieses Jahr bei den Rockets. CJ McCollum haben wir auch immer wieder drüber gesprochen. Und das heimliche Highlight, Swaggy P hat's geschafft. Ja, ich glaube, 42% schießt er dieses Jahr irgendwie um und bei. Nick Young wird dabei sein. Jetzt gibt es diese ganz große Storyline, Clay gegen Steph, gibt es nicht. Der Riesenfavorit ist trotz aller elitärer Konkurrenz natürlich Clay, der mit Sicherheit der beste klassische Catch-and-Shooter von den Jungs ist. Viele von den anderen leben eher so ein bisschen aus dem Dribble, den Dreier. Die wären da vielleicht besser, wenn man ein-, zweimal dribbeln würde. Klay ist mit Sicherheit der Favorit. Wer ist für dich derjenige, der ihn da ja gerade in diesem Format wirklich herausfordern kann? Das ist was, was man nicht unterschätzen darf. Das Ding, sich jedes Mal aus dem Rack zu holen, ist halt was anderes, als da aus der Bewegung zu kommen. Und da ist Klay für mich dann schon derjenige, der da klar die Nase vorn hat. Ist er für dich da auch derjenige, der das Ding wieder macht?
Ja, er ist schon der Favorit. Ich fände es ein kleines bisschen langweilig. Also natürlich werde ich knallhart für Swaggy P routen. Das wäre einfach überragend, wenn er sich das Ding irgendwie holt. Aber fällt mir schwer, mir das vorzustellen, dass er wirklich da sich überhaupt eine Minute lang konzentrieren kann und da jetzt wirklich da einfach so konstant trifft. Das wird halt schon schwer. Ansonsten glaube ich, dass Kyrie wirklich einen soliden Job machen könnte. Und so ein bisschen der Geheimfavorit ist wahrscheinlich echt Eric Gordon, weil der gerade auch eine Technik hat vom Wurf her, die sehr zu so einem Three-Point-Shootout passt, weil er den Ball gar nicht so weit nach oben führt, geht relativ schnell alles. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es wird. Kemba wird, glaube ich, eine relative Katastrophe. Muss man mal gucken. Ich bin gespannt auf CJ McCollum. Da glaube ich auch, dass es nicht ganz so was wird. Aber das wird schon wieder hammergeil. Und da wird es natürlich wieder jede Menge Snaps geben. Ich meine, am Ende kommen nur drei Jungs ins Finale. Und letztes Jahr war es ja auch heftig. Ich meine, wie das da immer war, ein Ryan Anderson, der da mal mit stabilen Leistungen nie ins Finale gekommen ist. Oder ganz andere Leute auch. Es wird schon ganz cool. Also ich freue mich drauf. Aber ich bin enttäuscht, dass kein Big mit dabei ist. Das muss ich dazu sagen. Das wäre schön gewesen.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Storyline, über die wir immer wieder gesprochen haben. Ich hätte es mir gewünscht, vielleicht auch einen reinen Big-Man-Three-Point-Contest, ja, ähnlich wie wir das letztes Jahr mit der Skills-Challenge wirklich angefangen haben, mal ein bisschen neue Wege zu gehen. So hat es für mich auch so minimal das Potenzial, so ein bisschen langweilig, ein bisschen, ja, die ganz große Storyline fehlt halt, die ist irgendwo nicht da. Bei Nick Young, Nostradamus, ich mindestens ein perfektes Rack und mindestens zwei Airballs. Also ich glaube, Swaggy P wird definitiv seinem Ruf alle Ehre machen, wird mich als Rack Airballed, also auch das finde ich im Bereich des Möglichen. Ansonsten, was die Konkurrenz angeht, wäre es bei mir sneaky, wäre es tatsächlich auch Eric Gordon, wo ich mir vorstellen kann, dass er da mithalten kann. Der ist jemand, der natürlich extrem streaky unterwegs sein kann. Wenn der mal richtig Feuer fängt mit seinem Release, dann kann das schon funktionieren. Kyrie hat das Ding schon gewonnen, dem liegt dieser Modus auch einigermaßen. Alle anderen sind eigentlich eher so diese klassischen aus der Bewegung Three-Point-Shooter. Ich glaube, Kyle Lowry wird maximal underwhelming sein. Der ist einfach nicht der typische Catch-and-Shooter eigentlich. Mal schauen. Ich würde es mir irgendwo wünschen, wenn vielleicht Wes Matthews mal ein bisschen reinballern kann. Aber wenn ich wetten muss, dann würde mein Geld definitiv in Clays Topf gehen. Ich glaube, wir alle erinnern uns an das 60-Point-Game mit insgesamt 11 Dribbles. Also der ist im Prinzip die Definition eines Catch-and-Shooters. Wahrscheinlich sogar der beste aller Zeiten. Also was das reine Catch-and-Shooting und die Motion angeht, wahrscheinlich sogar noch vor Steph. Also ich gehe mal davon aus, dass er das Ding nach Hause bringt. Kann so ein bisschen, hat Potenzial, ein bisschen langweilig zu werden. Siehst du das beim Dunk-Contest ähnlich? Ist da auch die große Langeweile oder macht dein DeAndre das Ding zum episch, vielleicht zweitbesten Dunk-Contest aller Zeiten? Wie optimistisch bist du, dass der Big Man da wirklich was reißen kann?
Ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil ich fand es ganz gut, dass du gerade deinen finalen Pick nochmal gemacht hast, weil ich wollte nämlich auch sagen, Eier auf den Tisch, jetzt einfach wir tippen jeweils, weil mein spontaner Vorschlag wäre jetzt, dass wir dann das All-Star-Weekend auch als Tippspieltag nehmen, dass wir jetzt wirklich unsere Tipps machen für alle Contests und da dann auch ein Sieg wirklich dann gekürt wird, ein Sieger des Tippspiels gekürt wird. Fände ich ganz angenehm. Du hast jetzt gesagt, Klay Thompson, dabei bleibst du? Fragezeichen?
So ist es.
Dann gehe ich auf Kyrie Irving und dann notieren wir das auch, dann machen wir das so weiter durch. Und ja, mit dem Dunk-Contest ist halt so ein bisschen die Sache. Also die DeAndre Jordan finde ich überragend. Ich glaube auch, dass viele ihm da wirklich zu wenig zutrauen. Klar ist immer so dieses Argument, bei den großen Jungs sieht es nicht so spektakulär aus. Aber ich meine, guck dir mal JaVale McGee an. Also guck dir die Leistung von ihm an, die er gezeigt hat. Denken wir an Dwight Howard zurück. Also das geht schon, wenn man spektakulär genug ist. Und man muss einfach nur mal eingeben, die DeAndre Jordan Layup-Line wirklich. Also die ja eigentlich eine Layup-Line ist. Und die Clippers haben dann teilweise wirklich eine kranke Dunkshow gemacht. Und die DeAndre Jordan war wirklich eigentlich immer besser als Blake Griffin. Also der kann theoretisch da wirklich richtig was zünden. Ich bin sehr gespannt. Ein bisschen Kreativität wird da natürlich vonnöten sein. Aber wenn er sich da so ein bisschen Mühe gibt, glaube ich, dass er da eine Chance hat gegen Aaron Gordon, der natürlich nach dem letzten Jahr, du warst ja schon der Meinung, er war der verdiente Sieger. Das kann man definitiv so sagen. Ich fand's fair, dass Levine gewonnen hat, rein vom technischen her. Da hatten wir eine lange Diskussion. Bloß die große Storyline sind ja eigentlich die anderen beiden Contests. Und vor allen Dingen das große Thema Derrick Jones Jr., der da jetzt so, ja, viele kennen ihn gar nicht, völlig zu Recht. Der Junge hat 14 Minuten bisher in der NBA gespielt, 3 Punkte erzielt, keinen einzigen Dunk. Und da ist natürlich die große Frage. Die Fähigkeiten sind klar, auch da muss man nur einmal den Namen bei YouTube eingeben und sieht wirklich, der Junge hüpft wie ein Verrückter. Also hat mit Abstand den höchsten Vertical da in dem Lineup und könnte theoretisch da auch absolut gewinnen, also ohne Probleme. Aber ich frag dich jetzt direkt mal, sollte das so sein? Sollte jemand, der nicht einen Dunk gemacht hat in der Saison und den man quasi gar nicht kennt, sollte der irgendwie da beim Slam-Dunk-Contest mitmachen dürfen?
Finde ich extrem schwierig. Impulsiv wäre meine Antwort tatsächlich nein. Also ich habe mir die Hoops-Videos von ihm natürlich reingezogen. Was ich schön finde, ist, er kann mit rechts, er kann mit links. Also ich glaube, der wird, was die kreative Front angeht, wird der schon was bieten. Ich kann mir vorstellen, dass der auch, was das Scoring, also was die reinen Punkte angeht, da echt vorne mit dabei sein wird. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig. Es ist das All-Star-Weekend, es ist so ein bisschen das Wochenende für die Fans, wo die größten Namen der Liga wirklich zugegen sind, die ganz großen Superstars. Und dann hast du Derrick Jones Jr., der wahrscheinlich das Over-Under von NBA-Fans, die den Namen schon mal gehört haben, liegt irgendwo bei 2,5% und ich nehme straight das Under. Also den kennt halt kein Mensch. 14 NBA-Minuten, nicht ein NBA-Dunk. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also es gibt halt viele Jungs, die auch irgendwie privat mehr oder weniger bekannte Dunker geworden sind und da sicher das Potenzial hätten und den Skill hätten, wirklich auch mit den Top Guns da mitzudunken. Ich finde, es geht so ein bisschen an der Idee des Contests vorbei. Es ist natürlich... Die andere Seite der Medaille ist, wenn die Superstars halt nicht mitdanken wollen und das Ding, weil sie ihren Körper schonen wollen oder was weiß ich warum, da wirklich nicht bereit sind, mit anzutreten, dann musst du dich nicht wundern, wenn dann halt so ein Derrick Jones Jr. auf einmal rausgeholt wird. Ich find's ein bisschen schade. Also ich gönne dem Jungen das. Ich glaube, der wird eine gute Show liefern. Ich find's okay. Es ist irgendwo vertretbar. Wenn ich's zu entscheiden hätte, würde ich sagen, jemand, der wirklich nicht mal eine Viertelstunde NBA-Minuten bekommen hat, den kein Schwein kennt, der nicht einen In-Game-Dunk in seinem Leben in der NBA wirklich rausgehauen hat, finde ich ein bisschen deplatziert im Dunk-Contest, ehrlich gesagt.
Da bin ich völlig deiner Meinung. Also ich finde auch, das ist ein Unding. Ich würde spontan einfach mal die Regel einführen. Man muss mindestens 10 NBA-Dunks in der Saison gemacht haben, um qualifiziert zu sein. Nee, ich finde es nicht in Ordnung, ganz ehrlich. Also es ist halt die große Frage, was will man? Will man den bestmöglichen Dunk-Contest rein wirklich vom Spektakulär-Level? Dann ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung mit Derrick Jones Jr., aber ich sehe das so ein kleines bisschen anders. Also wenn du es so machst, dann lad halt professionelle Dunker ein, dann lass die danken, so. Das ist doch völlig egal. Dann nimm hier den Jordan Kilgan oder wie der heißt oder was auch immer, der da so verrückte Scorpion-Dunks da auch letztes Jahr rausgehauen hat. Der ist genauso spektakulär und den kennt auch niemand. Von daher, ich finde das ein bisschen witzlos. Ich finde es schade. Ich will auch wirklich die Stars sehen und nehme dann lieber in Kauf, dass das Niveau vielleicht nicht ganz so hoch ist. Ich würde gern natürlich Martin LeBron sehen, irgendwie LeBron damals gegen die besten Dunker oder jetzt LeBron gegen Giannis oder halt ein Andrew Wiggins, der sagt, ich mache auf jeden Fall mit, dass die dann da alle sagen, also gut, LeBron muss man nicht mehr thematisieren, aber dass auch jetzt ein Andrew Wiggins immer sagt, nee, ich mache einfach nicht mit, so aus Prinzip, so finde ich nicht in Ordnung, dass das so akzeptiert wird. Auch dass Zach LaVine ist jetzt natürlich gleich die nächste Story, der auch gar nicht hätte mitmachen können, dass der im Vorhinein schon gesagt hat, nein, ich gehe nicht für den Three-Peat, den es noch nie in NBA History gab, fand ich auch total bescheuert, dass da alle mal dieses Ding machen, ja, ich bin nicht nur ein Dunker und ich will auch für mehr bekannt sein, dass sie dann nicht da entern, finde ich völlig bescheuert.
Ja, bin ich tatsächlich dabei. Was die Andre angeht, nochmal mein Take dazu. Ich glaube auch, dass der Junge da eine gute Show liefern wird. Es wird wahrscheinlich nicht Dwight Howard-mäßig abgehen mit Verkleidung und über ein Auto springen und Superman machen. Aber ich glaube, die Andre ist einfach auch so ein frohgemüten, lustiger Typ. Der wird, was die kreative Seite angeht, wird der schon ein bisschen was raushauen. Und dass der Kerl stopfen kann, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Natürlich die körperlichen Voraussetzungen ein bisschen andere als bei einem Aaron Gordon vielleicht. Dark Horse für dich, Glenn Robinson, ich glaube, Zizzard. Du ihn mal genannt, ist er dann derjenige, der so ein bisschen den, wer war es letztes Jahr, Will Barton macht, der irgendwie dabei ist und vollkommen witzlos ein paar belanglose Dunks stopft und dann als erster rausgeht, oder kannst du dir vorstellen, dass der tatsächlich den Skill hat, da wirklich vielleicht Aaron Gordon, der für mich, mache ich kein Geheimnis aus, der Riesenfavorit ist, irgendwie tatsächlich rauszufordern, oder ist der mehr ein Filler für dich?
Nö, der hat schon Potenzial. Also das ist schon eine ganz interessante Story. Vielleicht haben es auch ein paar mitbekommen. Team Flight Brothers ist ein YouTube-Kanal, sind auch professionelle Dunker. Und die haben so ein bisschen die Kampagne gestartet für Glenn Robinson Zizzard und haben scheinbar auch mit ihm gearbeitet. Also wenn der da wirklich sich ein paar Tricks abgucken konnte von den professionellen Dunkern, dann könnte das schon ein Highlight werden. Und Hobbs hat er auf jeden Fall. Und er wäre auch qualifiziert. Also er spielt immerhin 23 Minuten pro Spiel, 15 Dunks in dieser Saison. Will ich gleich eigentlich auch nochmal ein Trivia-Spiel mit dir gleich machen. DeAndre Jordan mit 152 Dunks, aktuell der führende NBA. Ich möchte gleich von dir wissen, wer sind denn die nächsten vier?
Ja, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, was ich von dir nochmal ganz kurz wissen will, weil die Diskussion kam natürlich auch immer wieder auf. Dein Take zum Thema, hätte Vince Carter das Ding nochmal machen sollen? Also, dass er es noch im Körper hat, man sieht sie hier und da, aber dann ist es schon eher so eine Gag-Geschichte, oder?
Nee, ist besser so. Also das würde, ich weiß nicht, ich bin da immer kein Fan von. Das ist, würde seine Legacy, also gut, Legacy jetzt im Thema eines Dunk-Contests ist ein bisschen übertrieben, aber ich weiß nicht. Es würde vielleicht so ein paar Flashback-Momente geben. Ich glaube auch, dass er noch was im Tank hat, aber nicht annähernd so im Tank hat, dass er da irgendwie einen Aaron Gordon herausfordern kann, der dann einfach letztendlich auch zu sicher ist. Das haben wir vor allen Dingen auch gesehen und deswegen ist Aaron Gordon natürlich auch nach wie vor der absolute Favorit. Alle der Participants haben wirklich krasse Dunks im Tank, aber wir haben es ja bei LaVine und Gordon gesehen, was da ja so wirklich überragend krass war, war ja, dass fast jeder Dunk beim ersten Versuch geklappt hat. Und das ist eigentlich ganz selten. Da mache ich mir dann vor allen Dingen Sorgen bei einem Glenn Robinson Zizert und auch bei Derrick Jones Jr., dass da einfach die Jungs, die da nicht so viel Erfahrung haben, die das Spotlight auch vor allen Dingen nicht gewöhnt sind, dass dann da doch die Nervosität da irgendwie zu groß ist und die Jungs da einfach so ein bisschen versagen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also tatsächlich letztes Jahr einer der besten Dunk-Contests aller Zeiten, wenn nicht der beste. Da wird er wahrscheinlich nicht ganz mithalten können. Wenn wir schnell unsere Picks machen wollen, würde ich sagen, bevor ich deine Trivia-Frage versuche zu beantworten, ich kann nicht anders. Es macht für mich keinen Sinn, das Ding irgendwie zu overthinken und da versuchen, einen dritten, vierten Angle zu finden. Für mich wird Aaron Gordon das Ding ganz sicher nach Hause bringen, auch wenn DeAndre ihm eine kleine Show bieten wird. Du hast es vorhin gesagt, für mich hätte er das Ding letztes Jahr schon verdient gehabt, auch wenn ich dann den Rhythmus und den, ich sag mal, die Bewertungslogik schon verstehen kann und demnach auch Zach LaVine im Prinzip verdienter Sieger war, für mich der beste Dunker letztes Jahr Aaron Gordon. Von daher, glaube ich, macht er das Ding dieses Jahr relativ souverän.
Ich würde liebend gerne DeAndre Jordan sagen, aber weil wir jetzt gesagt haben, dass es wirklich auf das Tippspiel zählt, muss ich leider auch Aaron Gordon sagen, weil das Ding ist einfach, DeAndre Jordan kann sensationell sein, aber er muss wirklich, wenn er gewinnen will, muss er deutlich besser sein als Aaron Gordon, weil die Storyline ist einfach zu groß, dass er es ja im letzten Jahr schon verdient hätte und wenn die beiden ungefähr gleich gut sein werden, wird der Bonus auf jeden Fall zu Aaron Gordon gehen und wird er da die Nase vorn haben. Von daher ist es dann doch relativ unrealistisch. Ich könnte mir wirklich vorstellen, also ich halte bewusst meine Erwartung bei Derrick Jones Jr. ganz gering. Ich glaube, der verkackt das richtig und freue mich dann drauf, wenn er mich dann wirklich eines Besseren belehrt. Also das wäre so ein bisschen, dass der vielleicht da eher der vierte wird. Glenn Robinson wird, glaube ich, 1-2 richtig geile raushauen, aber nicht konstant genug sein. Also ich glaube, im Finale sehen wir DeAndre Jordan gegen Aaron Gordon und am Ende wird Gordon das Ding machen.
Stabil, da kann ich nicht dagegen gehen. Ich hätte gerne noch so ein paar klassische Ingame-Dunker. Ich hätte gerne Larry Nance Jr. gesehen. Ich hätte auch gerne Tyler Johnson gesehen. Ich bin mehr so ein Swag- und Style-Dunk-Fan. Ich finde, der hat einfach eine geile Bewegung dabei. Ist jetzt nicht derjenige, der die absolut spektakulärsten Dinger stopft, aber ich gucke dem Kerl gern zu. Mit links zu stopfen, finde ich sowieso immer geil. Die beiden hätte ich gern gesehen. Für dich außerhalb von LaVine oder Wiggins noch irgendjemand, wo du sagst, den hätte ich richtig gern dabei gehabt?
Damian Lillard wäre da so ein Kandidat gewesen. Also der war ja dabei bei diesem bescheuerten Westen gegen Osten Dunk Contest, wo dann irgendwie John Wall Dunker of the Night war. Aber ich fand, dass Damian Lillard da wirklich absolut überraschend ein paar richtig kranke Dinger rausgehauen hat. Und das ist nun mal dieser Faktor, wenn halt jemand relativ klein ist und dann da mit seinen Hops dann da Dinger reinnagelt und wirklich auch Between the Legs und sonst was, dann sieht das immer geil aus. Mir hat er da sehr gut gefallen. Hätte ich jetzt in dem Lineup einfach lieber gesehen. So auch wie gesagt, wenn es qualitativ dann vielleicht nicht ganz auf dem Niveau ist eines Derrick Jones oder wenn die Ceiling nicht so hoch ist, hätte ich das lieber gesehen. Ansonsten fand ich es auch schade. Gerade im Gespräch waren scheinbar auch Jaylen Brown wirklich und Jonathan Simmons, die ja beide wirklich als absolute Athleten bekannt sind. Und die hätte ich selbstverständlich lieber gesehen als jetzt einen Derrick Jones oder Glenn Robinson.
Glenn Robinson, dann gib mir doch nochmal die Trivia-Frage. Ich habe sie wieder vergessen. Ich wollte mich da nicht rausreden.
Ja, also wie gesagt, das ist ja für mich das Kriterium. Man muss einfach eine gewisse Anzahl an Dunks haben. Ich habe es dir eben gesagt, Platz 1 in der NBA aktuell, eigentlich keine große Überraschung. Es sind natürlich tendenziell die Bigs. Das ist schon mal ein kleiner Tipp für dich. Die DeAndre Jordan mit 152 Dunks, NBA-Spitze aktuell. Und ich möchte die nächsten vier von dir wissen. Also gib dir mal Mühe.
Ja, gib dir mal Mühe. Also ich würde mal vermuten, in nicht gefilterter Reihenfolge, dass Clint Capella da wahrscheinlich irgendwo mit drin ist, Fragezeichen. Sehr gut, das läuft schon mal ganz hervorragend.
Zu lange verletzt. Er wäre wahrscheinlich mit dabei, wenn er nicht so lange verletzt gewesen
wäre. Per Game wäre er mit Sicherheit dabei. Ja, um Gottes Willen. LeBron, kann ich mir vorstellen, hast du damit reingesneakt?
Das geht ja hier voll in die Hose.
Vorne. Das geht voll in die Hose. Ja, Tyson Chandler vielleicht, spielt natürlich auch eventuell nicht ganz
okay,
genug.
Okay, Abbruch. Ich erzähl's dir einfach. Platz 2, Dwight Howard mit 129 Dunks, Platz 3, Rudy Gobert, 127, Giannis Antetokounmpo, der einzige Nicht-Big, der da mit dabei ist in der Top 5, 109 Dunks und Hassan Whiteside hat's auch gerade so geschafft. Knapp unter 100 mit 97. Das war ein Downer.
Du lässt einem aber auch wahnsinnig viel Zeit, hier eine Antwort zu geben. Abbruch.
Ja, ist doch geil. Ja, dann haben wir noch den nächsten Contest, auf den wir uns freuen oder auch nicht. Das ist die große Frage. Die Sache ist ja wieder, der Skills Challenge, das wird mit dem gleichen Prinzip gemacht wie letztes Mal. Letztes Mal war ja zum ersten Mal die Premiere Bigs gegen Smalls, dass wirklich erst die Big Men ihren Bracket ausspielen und dann der Gewinner da gegen den Kleinen tippt. Letztes Mal war es Karl Anthony Towns, der gewonnen hat gegen Isaiah Thomas. Der wird seinen Titel nicht verteidigen, finde ich auch wieder ein kleines bisschen schade, aber es sind schon wirklich absolute Hochkaräter mit dabei. Bei den Bigs werden antreten DeMarcus Cousins, Kristaps Porzingis, Anthony Davis und Joel Embiid, da freuen wir uns natürlich besonders drauf. Und bei den Smalls nicht weniger spektakulär, auch wirklich, ja, sehr, sehr gute Leute dabei. Isaiah Thomas wird es nochmal versuchen. John Wall ist mit dabei, einer der flinksten in der NBA. Devin Booker darf mit dabei machen, was mich auch besonders freut. Er hat sich's verdient, wirklich auch das Spotlight in so einem Contest. Gordon Hayward macht auch mit.
Ja, stabiles Lineup definitiv. Es ist wieder der Modus Small gegen Big. Ich weiß nicht, wie wir es aufziehen wollen. Ob ich mich für einen, also müssen wir im Tippspiel uns für einen spezifisch entscheiden oder reicht Small oder Big? Wie wollen wir das machen?
Nee, man muss schon genau tippen, würde ich sagen. Das ist dann natürlich relativ unrealistisch, dass einer von uns richtig liegt, aber that's the game.
Okay, also mein Take für die ganze Geschichte ist, dass ich glaube, dass sich im Kollektiv die Bigs etwas besser anstellen werden, weil ich da keinen sehe, der wirklich absolut underwhelming sein kann. Die müssten eigentlich alle relativ stabil unterwegs sein. Ich glaube, dass das Ding am Ende John Wall nach Hause bringen wird. Von daher ist das auch mein Pick. Line-up finde ich schön. Ich finde es auch schön, dass Gordon Hayward, der jetzt auch nicht unbedingt klein ist, da irgendwie so ein bisschen aus der Reihe fällt, ist eigentlich der einzige klassische Wing dabei. Die anderen dann schon eher klassische Guards. Und die Big Man ist natürlich eine mega geile Kombo, Alter. Also, dass du mittlerweile einfach da so eine Big Man Army hast, wo du sagen kannst, jeder von denen ist eigentlich ein halber Point Guard, Porzingis vielleicht noch am wenigsten, alle anderen können sehr, sehr viel mit dem Ball anfangen, das haben wir letztes Jahr gesehen, Boogie natürlich, Embiid muss einfach beim All-Star-Weekend dabei sein, wenn es dann die Skills-Challenge ist, von mir aus, den kannst du fast in jeden Contest stopfen, finde ich geil, also ich glaube, dass die Bigs sich als Kollektiv gesamt etwas besser anstellen werden, aber am Ende des Tages in diesem Modus, wo du dann halt schon eine Distanz zurücklegen musst, was das reine Laufen und Dribbeln angeht, wenn John Wall jetzt nicht 5 Versuche für seinen Dreier braucht, dann glaube ich, bringt er, vielleicht auch Isaiah Thomas, aber einer von den kleineren Jungs das Ding nach Hause. Die wollen jetzt nicht Back-to-Back gegen die Big Men verlieren. Also ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein. John Wall ist dann mein Pick.
Na, wird ein Zitterschabli. Also ich nehme ihn nicht gerade wirklich wegen Faktor Dreier. Das haben wir ja immer schon gesehen. Im Prinzip kommt es eigentlich nur darauf an. Wir erinnern uns zurück an die Zeit, als Patrick Beverley die Skill-Challenge gewonnen hat, obwohl der, glaube ich, 4 Versuche für den Freiwurf gebraucht hatte und dann einfach aufgeholt hat und halt seinen ersten Dreier reingenagelt hatte. So läuft das nun mal. Darauf wird's ankommen. Und man kann halt einen Case dafür machen, dass John Wall der schlechteste Three-Point-Shooter in diesem Lineup ist. Ja. Dass alle Bigs wirklich theoretisch besser sein könnten. Vielleicht Anthony Davis so der Einzige, der da so ein bisschen rausfällt. Das könnte so ein bisschen so ein Problem sein. Also letztendlich entscheidet das Glück, und das ist ja auch das Geile daran, dass es halt relativ realistisch ist, dass wieder ein Big gewinnt, aber wenn ich drauf setzen müsste, bin ich dann doch bei Isaiah Thomas, der da einfach absolut gemacht ist für diesen Contest, also absolut flink, dass er da so klein ist, ist natürlich ein Vorteil in dem Teil, ein Knockdown-Shooter, was seinen Dreier angeht, von daher würde ich auf ihn setzen.
Ja, ich würde, da hast du ganz gute Karten, ich baue drauf, dass John Wall seine Heißigkeit der Regular Season gerade mit ins Wochenende nimmt und dann ja, seine Dreier-Skills transportiert, die nicht wirklich da sind. Er ist mit Sicherheit der schlechteste Three-Point-Shooter von allen. Also das ist schon spektakulär, dass alle 4 Bigs da wahrscheinlich eher die Nase vorn haben. Aber ich glaube, sein Speed, seine Form, seine Heißigkeit, der bringt das Ding nach Hause.
Ja, das ist doch schön. Dann haben wir das, glaube ich, abgehakt. Ansonsten muss ich sagen, was ich extrem schade finde nach wie vor, dass die Shooting Stars nicht mehr mit dabei sind. Ich fand das überragend, wirklich, den Contest. Mir hat es Spaß gemacht. Der Three-Peat vom Team Bosch damals hätte ich gerne wieder gesehen. Ich fand es einfach charmant, auch ein paar alte Legenden zu sehen. Naja, so ist es. Es wird, glaube ich, ein schönes All-Star-Weekend, kann man mal sagen. Und das haben wir jetzt gut abgehakt. Und jetzt die Frage, was machen wir zuerst? Gamen wir eine Runde?
Ich würde sagen, wir gamen eine Runde. Wollen wir noch unsere Picks für Rising Stars Challenge machen oder sind wir uns da einig? Oder wie wollen wir das Game USA gegen Team World wird auch wieder stattfinden? Wollen wir das auch noch mit reinnehmen oder ignorieren wir das?
Willst du einfach tippen, welches Team gewinnt oder was?
Ja, das wäre jetzt mein Take, genau.
Ja gut, also da würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten, dass Team World da absolut überlegen ist. Also das Ding ist wirklich relativ unausgeglichen und ich denke, da sind wir uns einig, oder?
Wenn ich die Lineups kurz durchscrolle, ja, also das ist ja jetzt am Ende des Tages nicht unbedingt die Frage, wer ist da wirklich unbedingt das bessere Spiel, bessere Team, also wie ist das letztes Jahr ausgegangen, 157 zu 154 oder so ähnlich, völlig Banane, wenn ich tippen müsste, würde ich auch Team World gehen und ich glaube, Embiid wird da seinen großen Auftritt haben, von daher lassen wir es raus, das ist dann irgendwie auch mehr oder weniger witzlos, lass uns noch eine Game, würde ich sagen, ja.
Ja, das ist doch okay, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf Nikola Jokic, der wird da ein paar freche Pässchen raushauen, wird schön von draußen abdrücken, genau wie Embiid, also das wird, glaube ich, eine schöne Nummer. Aber ja, dann fangen wir
Recht
an und was
du.
Wollen wir machen? Fangen wir mit
Wir fangen mit Wer bin ich an?
Okay, ja, finde ich
ja.
Ja, dann hau ich
einfach mal den Einspieler
raus und dann darfst du gleich das Erklären übernehmen.
Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, Emotion. Wer bin ich?
Ja, wer bin ich? Eine unserer ältesten Gaming-Rubriken, glaube ich. Also eine der ersten Geburten in unserer Familie. Der Name ist eigentlich Programm. Wir spielen Wer bin ich? Ich habe es vorbereitet für Dirk. Ich werde mich jetzt nach und nach in die Persönlichkeit, in den Charakter, in den Körper eines NBA-Spielers begeben. Ich werde Dirk 5 Fakten zu mir häppchenweise präsentieren. Und seine Aufgabe ist es, rauszufinden, wer ich bin. Es ist prinzipiell simpel, hört sich simpel an. Es ist wahnsinnig schwer. Ich weiß, ich habe mich immer extrem schwer getan, weil man dann irgendwie dann doch eine Info immer wieder ausblendet und sich das doch nicht mitschreibt. Also konzentriere dich mal lieber. 5 Jungs gibt's. Also ich werde 5 Persönlichkeiten annehmen. Deine Chance, das Ding hier über 500 abzuschließen. Ich habe keine Ahnung, ob es schwer ist oder leicht heute. Ich finde das da unfassbar schwierig, tatsächlich irgendwie einzuschätzen, ob man es richtig gemacht hat. Ich glaube an dich. Ich glaube, du machst heute einen guten Job.
Ich glaube, es wird richtig schwer. Also wer bin ich, kann da mal richtig in die Hose gehen. Aber fangen wir doch einfach mal an. Ich hab Bock.
Ja, erste Persönlichkeit. Tipp Nummer 1. Ich spiele mein 13. Jahr in der Liga und wurde an 15. Stelle im Draft gezogen. Wird dir noch nicht viel sagen, vermutlich. In den 12 Jahren zuvor habe ich jeweils 3 Jahre für 4 verschiedene Teams gespielt. 3 Jahre hier, 3 Jahre da, 3 Jahre da und so weiter und so fort. 4 Teams jeweils.
Ich habe eine Vermutung.
Uha! Das wäre jetzt aber sehr, das wäre aber premature, mein Lieber. Also, hoppala, ich bin gespannt. Also, willst du noch einen Tipp oder willst du versuchen zu lösen?
Nee, ich nehme mal vielleicht noch einen Tipp, nehme ich noch, danach löse ich.
Einen Tipp nimmst du noch, alles klar. Der nächste Tipp, ich bin dreifaches Mitglied im 20 und 10 Club, wenn es den denn gibt. Punkte und Rebounds pro Saison im Average.
Dreimal ich möchte doch nicht mehr lösen.
Gut, macht vielleicht dann auch Sinn. Okay, Tipp Nummer 4. In meiner gesamten Karriere habe ich 8 Dreier getroffen.
Ach du Scheiße.
Nicht viel. Nicht okay. Wahnsinnig viel.
Ich wollte eben fragen, ob du jetzt das wirklich spezifiziert hast, ob es Rebounds oder Assists waren, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden.
Punkte und Rebounds. Punkte
okay.
und Rebounds.
Okay.
Letzter Tipp. Seit dem Sommer spiele ich für mein 5. Team, logischerweise, wenn du aufgepasst hast, bin aber dieses Jahr erst in einem einzigen Spiel gestartet.
Mhm.
Also, kleines Recap. 13. Jahr in der Liga, 15. Pick im Draft. 12 Jahre vorher jeweils 3 Jahre in 4 verschiedenen Teams, 3x 20 und 10 über eine Saison produziert, meiner ganzen Karriere 8 Dreier getroffen, also praktisch keinen. Seit dem Sommer, da bin ich nochmal gewechselt, mein 5. Team, in der Regel von der Bank einmal gestartet.
Okay, das ist eine wichtige Information. Wir suchen natürlich einen Big Man, das ist ganz klar, der eine stabile Karriere hingelegt hat, der jetzt so ein bisschen seinen, den Abend, Lebensabend der NBA gerade so ein bisschen verbringt, dementsprechend die Rolle auch nicht mehr so groß ist. Ich habe an 2 Kandidaten direkt gedacht. Der erste war Zach Randolph, bei dem passt es aber natürlich nicht, weil der das Team nicht gewechselt hat. Und der zweite wäre jetzt für mich eigentlich 20 und 10, hat er mit Sicherheit 3-mal geschafft. Die Dreier ist so ein bisschen das Problem und auch mit den Teams. Er hat das Team gewechselt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr so ganz die Historie, Vereinshistorie, aber ich würde jetzt einfach mal tippen, weil ich sonst keine andere Vermutung habe und es kommt, glaube ich, hin, dass es Al Jefferson sein könnte.
Sehr, sehr stabil. Es ist Al Jefferson und große Aufgabe für den nächsten Podcast. Ich muss mir in mein Soundboard auf jeden Fall auch das richtig oder falsch Sound einbauen. So ist es auf jeden Fall witzlos. Aber du kannst es für dich einbauen. Es ist Al Jefferson. Tatsächlich fand ich einen ziemlichen Funfact, dass er wirklich immer 3 Jahre irgendwo geblieben ist. Also ich weiß nicht, ob das seine autistische Ader ist oder Zufall. Ich habe die Teams parat, hat angefangen in Boston, dann bei deinen Minnesota Timberwolves gewesen, hatte ich nicht mehr auf der Pfanne, ehrlicherweise, die hatte eh nicht mehr drin, dann natürlich die Jazz, bei Charlotte ist er gewesen, unter anderem bei den Hornets und wie sie vorher hießen, Bobcats, jetzt bei den Pacers seit diesem Jahr, kommt da in der Regel von der Bank, einmal gestartet, wahrscheinlich verletzungsbedingt, 8 Dreier über die Karriere, finde ich schon eine interessante Entwicklung, also der Junge ist wirklich der klassische Big Man, wie es ihn noch gibt, 20 und 10, 3-mal produziert, guter Junge, mag ich gern, Al Jefferson, ist dein erster Punkt, shit.
Gute Nummer. Übrigens finde ich ein bisschen schade, dass Al Jefferson wirklich da in seiner Rolle so, dass das halt, ich will nicht Versagen sagen, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, liegt's nur an ihm oder auch am Team, aber finde ich wirklich, also ich hätte mir mehr von ihm erwartet und hätte es gerne gesehen, dass er ähnlich wie Zach Randolph eher so eine Rolle spielt. Ein bisschen schade, aber schön, dass er jetzt zumindest hier in der Rubrik nochmal ein bisschen Spotlight bekommen hat.
Ein bisschen Fame hat er sich verdient. Persönlichkeit Nummer 2, pass auf.
Franzi ist gerade da, oder?
Ich höre Franzi kommt gerade vom Einkaufen nach Hause.
Gib ihr einen Shoutout
an Franzi, auf jeden Fall. Ich gebe ihr einen Shoutout von Dirk. Moin. So, wir machen weiter. Persönlichkeit Nummer 2. Keine Reaktion. Nein, sie hat sich hier den Einkauf hochgeschleppt. Also massives Shoutout an Franzi auf jeden Fall. Persönlichkeit Nummer 2, Tipp Nummer 1. Spitz die Ohren. Gäbe es einen 45-40-85er Club, wäre ich in diesem Jahr Mitglied darin. Mhm. 45% aus dem Feld, 40% Dreier, 85% von der Linie. Ich habe an 2 Olympischen Spielen und einer WM teilgenommen.
Ja.
Mein neuer Vertrag im Sommer, den ich da unterschreiben werde, sollte mir pro Jahr mehr Geld einbringen, als ich bisher in meiner ganzen Karriere verdient habe. Also okay. Jahresgehalt im nächsten Jahr wird wahrscheinlich, sollte es, zumindest täglich sieht es so, es sollte mehr sein, als ich bisher insgesamt verdient habe. Mhm. Tipp Nummer 4. Ich habe satte 410 NBA-Spiele bisher gemacht, bin in nur 14 davon gestartet, also so gut wie nie.
Ach du Scheiße.
Und fünfter und letzter Tipp. Man nennt mich in der Regel nicht mit meinem echten vollen Namen.
Oh Gott, das müsste eigentlich relativ lösbar sein. Halt wirklich gerade der Funfact, dass wir hier von einem, von jemandem sprechen, der eine solide Karriere hingelegt hat, aber einfach so der klassische Bankspieler ist, der jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hat.
Nicht unterschrieben hat, aber unterschreiben wird, vermute ich. Mein neuer Vertrag im nächsten Sommer sollte mir pro Jahr mehr Geld einbringen. Wird Free Agent. 45-40-85 Club. Wäre er dieses Jahr zweimal Olympia, eine WM, 410 Spiele in der Regel von der Bank und man nennt mich in der Regel nicht mit meinem echten vollen Vor- und Nachnamen.
Okay, ja, das ist interessant. Auf die Bank, oh, jetzt war ich gerade kurz mal irgendwie bei Kyle Lowry, das ist natürlich auch Schwachsinn. Wer ist denn wirklich kein Starter gewesen bisher in seiner Karriere? Absolute sechster Mann-Rolle. Zweimal Olympia, einmal WN. Gehen wir mal so ein bisschen den Kader durch. Also wir reden ja schon von einem Ami wahrscheinlich, wa?
Das könnte jetzt ein Tipp sein, wenn ich diese Frage beantworten würde. Und damit war es ein Tipp.
Ich wollte gerade sagen, wir reden scheinbar von keinem Ami. Hilfe. Oh Gott, ey, ich blanke total und das ist echt ein Unding. 45, also gerade so mit diesem Club, der da nah dran ist, habe ich mich ja eigentlich auch intensiv beschäftigt, aber ich hab's gerade echt nicht auf dem Radar, wer das sein könnte. Zweimal, also muss ja relativ alt sein. Zweimal Olympia, zweimal WM, 410 Spiele, 14 von der Bank. Meine Güte, also 14 gestartet. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werd's nicht hinbekommen, das ist enttäuschend, aber ich blanke, tut mir leid.
The struggle is real. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Du wirst dich schwarz ärgern. Die Rede ist von Patrick Mills, beziehungsweise Paddy Mills. Das meinte ich damit. 11 Millionen. 11 Millionen hat der Junge in seiner Karriere verdient. Mein Take ist, er wird pro Jahr mehr verdienen. Ab dem Sommer hat er sich zumindest verdient. Ob es dann dazu kommt, werden wir sehen. Paddy Mills, stabil. 45, 40, 85 wäre er dabei. Sehr, sehr gute Saison bisher. Mal wieder klassischer Bankspieler. 14 von 410 fand ich schon spektakulär, dass er nicht öfter mal gestartet ist. Bin ich selber drüber gestolpert. Patrick Mills ist es.
Ah, da bin ich fest geworden. Da habe ich mich zu sehr irgendwie doch auf erstmal auf Team USA versteift und bin dann zu spät. Ja, schade auf jeden Fall. Aber ja, Paddy Mills, bin mal gespannt. Außer er gibt wieder den ultimativen Spurs-Discount, wird er auf jeden Fall das ordentlich verixen.
Verixen. Er wird's verixen. Also, das ist das 1-1 Charakter Nummer 3. Wir machen weiter. Fun Fact Nummer 1. Ich habe dieses Jahr mehr Dreier getroffen als Danny Green, Eric Bledsoe oder LeBron James. Nicht und, sondern oder, ne? Nicht ganz unwichtige Information.
Auf was? 36. Das musst du mal wiederholen, das habe ich nicht verstanden.
Ich habe mehr getroffen als Danny Green, Eric Bledsoe oder LeBron James. Jeder für sich. Ich mehr als einer von denen. Also als jeder von denen.
Ach so, verstehst okay. Verstehst
du? Ja, aber ja, nicht als die schon. Drei zusammen.
Ach so, gut. ja, okay, okay.
Tipp. Mal 30 Minuten, unsere beliebten Per 36. Seit 7 Jahren in Folge mindestens 20 Punkte pro Spiel. Auf 36 Minuten.
Es war gerade ein bisschen Tonkrach, aber 7 Jahre in Folge, 20 pro Spiel, 36 Minuten. Das war die Info, glaube ich.
So ist es. Das Sehr war gut. die Info. Fun Fact Nummer 3. In meiner, in Klammern, kurzen Playoff-Karriere habe ich jeden meiner Dreierversuche getroffen.
Ach, du meine Güte.
Eher Rubrik Fun Fact. Sind nicht allzu viele. Fun Fact Nummer 4. Mein Lieblingsfilm ist Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus der beliebten Star-Wars-Reihe.
Ja, dann möchte ich, glaube ich, lösen.
Was? Das ist aber nicht dein Ernst. Ja, dann löse.
Also nee, gib mir, ich will's nicht verkacken, aber dann gib mir nochmal den Fun Fact, also gib mir nochmal den letzten Fact. Also ich würde gerne lösen, bevor ich's verkacke.
Der letzte Fact für dich ist, ich spiele meine ganze Karriere in derselben Stadt.
Okay, kommt das hin? Das ist jetzt die große Frage, aber das, ja doch, das müsste hinkommen. Also wir suchen Brook Lopez, oder nicht?
So ist es, wir suchen Brook Lopez. Warum auch immer du den Star Wars Fact wusstest.
Weil die Star Wars Freaks sind. Die Lopez-Zwillinge sind absolut bekannt dafür, dass sie so absolute Nerds sind, Science-Fiction-Guys und halt Star Wars über alles lieben. Deswegen, ich hätte Eier haben sollen und lösen müssen, aber egal.
Du hättest Eier haben sollen. Für mich ist es mal wieder das Ding, ich beschäftige mich mit sowas einfach überhaupt nicht. Ganz, ganz interessant. Fun Fact tatsächlich, dieses Jahr, ich glaube 81 Dreier sind es gewesen, mehr als Danny Green oder ein LeBron James oder ein Eric Bledsoe. Wenn du die Quote aus seiner Playoff-Karriere, die relativ kurz war, 1 aus 1. Also er ist 100% gegangen in seiner Playoff-Karriere.
Das ist stabil. Stabiler Fact.
Nein, aber die ganz große Storyline bei Brook Lopez ist, ich weiß es nicht, wie viele Karriere-Three-Pointers made er vorher hatte. Lass es irgendwie 5 gewesen sein. Definitiv. Aber es war im einstelligen Bereich dieses Jahr. Bombt der ohne Ende. Ist eine der schöneren Stories dieses Jahr. Stabil. 2-1 für dich. Ärgerlich.
Weiter geht's.
Spieler Nummer 4, Fun Fact Nummer 1, ich bin seit 4 Jahren in der Liga und spiele für mein zweites Team. Im Kalenderjahr 2017 schieße ich alle Lichter aus, treffe 50% aus dem Feld und 43,5% meiner Dreier. von denen ich ein paar nehme. Also ich bin, das ist jetzt nicht so ein Fun Fact, dass ich 5 genommen habe.
Ja.
Fun Fact Nummer 3, ich trage die gleiche Rückennummer wie Steve Nash bei den Lakers damals. Bin gespannt, ob dir das hilft. Fun Fact Nummer 4. Ich nehme und treffe die deutlich meisten Dreier meines Teams, was die Totals angeht, obwohl ich bisher in der Regel von der Bank kam.
Okay.
Und Fun Fact Nummer 5, ich habe kürzlich durch eine Fourth Quarter Performance von mir reden gemacht.
Okay.
Und das war's.
Das war's schon. Ja gut, Fourth Quarter Performance, da können wir doch eigentlich nur, viertes Jahr kommt auf jeden Fall auch hin, zweites Team. Ist das eventuell schon das dritte Team, ist die Sache. Lichter ausschießen, was den Dreier angeht. Obwohl, war das nicht so? Ach du Scheiße. Ich denke jetzt gerade an, natürlich, wenn du sagst viertes Viertel, denke ich an Tim Hardaway Jr. Da würde alles hinkommen. Aber ich weiß nicht, ob die Quoten hinkommen. Der ist in letzter Zeit brandheiß, aber ich glaube, über die Saison ist das
Im Kalenderjahr 2017 schieße ich alle Lichter aus, treffe 50% aus dem Feld und 43% von draußen. Kalenderjahr 2017.
Dann möchte ich Tim Hardaway Jr. sagen.
Dann ist das 3-1 und ich ärgere mich tot. Ich habe es dir zu leicht gemacht. Scheiße. Aber sehr, sehr stabil. Sehr stabil.
Ja, der Tipp mit dem vierten Viertel war glaube ich, ein bisschen zu hart. Weil natürlich, abgesehen von Isaiah Thomas, das war ja schon die Riesenstory mit Tim Hardaway. Da wirklich das Viertel, was ja auch unglaublich war, muss man mal sagen. Übrigens, Shoutout an uns. Wir haben ihn davor schon erwähnt und gesagt, Tim Hardaway Jr. wird jede Menge Cash machen in der Offseason. Spätestens nach dem Viertel ist das, glaube ich, bestätigt.
Absolut. 23 Punkte waren es. Ich glaube, Career High 33 sind es gewesen. Das epische 20-Point-Comeback gegen Houston. Also sehr, sehr stabil. Ärgerlich 3-1 für dich.
Über 500, ja, yes, ey.
Auf den Sack. Über 500. Schauen wir mal, wie es mit dem letzten abgeht. Tipp Nummer 1. In den letzten 7 Spielen bin ich ein Top-7-Fantasy-Asset in Standard Leagues. Also in Standard Ligen Yahoo Fantasy League bin ich Top 7 in
ich den möchte lösen. Weiter geht's.
Tipp Nummer 2. Ich habe in meiner Karriere 15 Minuten All-Star-Game Luft geschnuppert. 15 Minuten.
Oha.
Tipp okay. Nummer 3. Meine eigene Frau hat mich mal mit Darren Collison verwechselt. Finde ich sehr stabil. Aha. Tipp Nummer 4. Mit mir auf dem Court ist mein eigentlich mieses Team fast bei einem 500er-Record. Und Tipp Nummer 5 und damit der letzte Tipp. In meiner bisher besten Saison, die Definition habe ich, hat Tegli jetzt einfach mal so gegeben, war ich ligaweit Dritter in Total Assists und Zweiter in Total Turnover.
Den letzten also Funfact musst du nochmal wiederholen.
In meiner bisher besten Saison und Tegli hat hier definiert, dass es die bisher beste war, war ja. Ich ligaweit Dritter in Assists und Zweiter in Turnovern, was die Totals angeht.
Oha, also krank viele Turnover, okay.
Krank viele Turnover, krank viele Assists. Top 7 Asset in Standard Leagues Fantasy. 15 Minuten All-Star-Game. Meine Frau hält mich für Darren Collison.
Okay, ich möchte lösen und sagen, dass es Jrue Holiday ist.
Ach Gott, du gehst mir auf den Sack heute, das macht keinen Spaß. Stabil, sehr, sehr stabil. Es ist Jrue Holiday, ja. Mann, ätzend.
Ja, schön, danke.
Ja, sehr. Also warte, schau doch an dich kurz, auf jeden Fall. Sehr stabil.
Ich gebe mir mal kurz das Rap-Airhorn. Das habe ich mir verdient. Okay, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Vorbereiten.
Hast du dir verdient, ja. Das war Wer bin ich? Mann, ey. Jetzt ist der Druck natürlich bei mir. Das ist sehr, sehr ärgerlich.
Ja, aber du kriegst noch eine kleine Pause, weil ich glaube, wir schieben jetzt nochmal ein Segment zwischen. Und weil du es vorgeschlagen hattest, dementsprechend, glaube ich, besser vorbereitet bist, werden wir jetzt ein bisschen über die Charlotte Hornets reden, die gerade, ja, ich weiß nicht, ob das nochmal Spontan-Tanking ist, 7 in Folge verloren haben. Und für dich waren sie jetzt so zu Recht, glaube ich, eine Storyline. Und dementsprechend überlasse ich dir mal wieder den Vortritt.
So sieht's aus. Tatsächlich, die Hornets, wir haben letztes Jahr ab und an mal über sie geredet, sind in der Regel so eine der Franchises, die so minimal unterm Radar laufen, nicht so richtig spektakulär, an keiner wirklichen Stelle, wenn man mal ehrlich ist. Dann Kemba Walker sind sie ein bisschen mehr im Spotlight. 3-7 aus den letzten 10, tatsächlich 7 in Folge verloren, sind mittlerweile auf Platz 9 angekommen. 5 Spiele unter 500, also da läuft's im Moment nicht so wahnsinnig gut. Wenn man sich das komplette Jahr 2017 anguckt, sind sie 4-13 aus den letzten 17. Also da ist absolute Krise gerade. Ich habe mich ein bisschen auf die Suche nach den Gründen begeben und man kommt da tatsächlich zu einem ganz interessanten Fun Fact. Man kann es darauf runterkürzen, das stimmt natürlich nicht. Es liegt an Cody Zeller. Cody Zeller hat die letzten 6 Spiele verpasst und da ging gar nichts. Nichts glaubt oder nicht, ist tatsächlich mehr oder weniger elementar für dieses Team. Er hat das mit Abstand beste Netrating unter den Jungs, die wirklich relevante Minuten spielen, schießt fast 60% bei gut 7 Field Goal Attempts und das ist ein Fun Fact, der später nochmal wichtig wird. Ist tatsächlich noch ein Fun Fact, unter den Top 10 aus dem Roster der Hornets, was die Field Goal Attempts, also was die reinen Korbwürfe angehen, der einzige, der mehr als 48% schießt. Und darüber haben wir in letzter Zeit immer mal wieder gesprochen. Wenn deine Top Guns, diejenigen, die wirklich die meisten Würfe nehmen, da nicht so richtig effizient unterwegs sind, dann tut dir das weh. Es gibt eine ganze Menge Geschichten, die bei den Hornets im Moment wirklich überhaupt rein gar nicht laufen. Wenn man sich die Defense anguckt, auch ein Fun Fact, Defensive Rating ist im Saisonverlauf jeden Monat schwächer geworden. Sie haben angefangen im Oktober mit einer 97, ich runde die Zahlen, damit es nicht ganz so viel Salat ist. Im November waren es 103, im Dezember 105, im Januar 108 und im Februar, Sample Size ist klein, spektakuläre 117. Es ist wirklich Schritt für Schritt, Woche für Woche, Monat für Monat absolut kollabiert. Bei den Hornets läuft wenig bis gar nicht.
Kurz Krach gehabt, der Tegli war auf einmal weg, aber wir sind wieder da. Dementsprechend, der Faden ist nicht mehr da. Er ist nicht vorhanden, er ist verloren gegangen, aber Arne versucht es jetzt einfach nochmal. Er war, glaube ich, gerade mitten dabei zu sagen, dass bei den Hornets in letzter Zeit gar nicht zusammenläuft und jetzt versuchen wir irgendwie weiterzumachen.
Weg ist ja der Faden, wir kriegen das auch ohnehin. Ja, ich habe im Prinzip, falls ihr es mitbekommen habt, ein kurzes Recap gegeben, was bei den Hornets alles krachig ist in den letzten, ja, sagen wir mal anderthalb Monaten. Das Kalenderjahr 2017, das funktioniert nicht. Die Defense funktioniert nicht mehr, habe ich eben illustriert, ist komplett kollabiert. Also da konnte man wirklich zuschauen. Was das Scoring angeht, komme ich gleich nochmal drauf. Da haben sie Probleme. Sie haben Probleme mit ihrer Bench. Sie haben aber im Prinzip mittlerweile auch Probleme mit ihrer Starting Five. Also da kracht es an allen Ecken und Enden. Sie haben außer Cody Zeller, das ist eines der Kernprobleme, keinen effizienten Big Man, zumindest keinen, der relevante Würfe vorne nimmt und ernsthaft ein relevanter Faktor für dieses Team ist. Jetzt haben sie zwei ihrer Big Men abgegeben mit Spencer Hawes und auch mit Roy Hibbert, haben dafür Miles Plumlee bekommen. Wir haben im letzten Vögli drüber gesprochen, was dieser Move für die Bucks bedeutet, haben den da relativ positiv gesehen, sowohl sportlich potenziell zumindest, als auch was das Thema Salary Cap und CBA angeht. Wir haben uns letztes Mal zurückgehalten, über die Hornets zu reden. Damit will ich im Prinzip mal einleiten. Für mich macht dieser Move, dieser Trade, auch wenn es kein Blockbuster-Move ist, für die Hornets mehr oder weniger überhaupt keinen Sinn. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Cody Zeller war verletzt. Sie brauchen irgendwie einen verlässlichen Big Man. Aber dass jetzt Miles Plumlee mit seinem, ich sag mal, underwhelmenden Vertrag die Lösung ist, also sehe ich irgendwas nicht, was du siehst. Kann Miles Plumlee da tatsächlich die Lösung sein auf den großen Positionen?
Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das jetzt nicht unbedingt die Lösung ist, aber es kann schon ein bisschen helfen. Also was ich halt ein bisschen spannend fand, ich habe natürlich auch mal so ganz kurz in die Stats reingeguckt, in diesem 7 Niederlagen hintereinander Stretch, Roy Hibbert hat natürlich das letzte Game jetzt auch nicht mehr mitgemacht, aber der war zumindest positiv. Also das war einer der wenigen Spieler, der ein positives Net-Rating aufweisen konnte. Der stärkt halt natürlich nach wie vor die Defense, auch wenn er nicht mehr auf dem Niveau ist, was er mal hatte, aber offensiv passt er halt gar nicht in die Philosophie rein. Und da sehe ich dann Miles Plumlee theoretisch schon, der ja nicht so gut ist wie ein Cody Zeller. Wir haben ja über Cody Zeller auch schon gesprochen, deswegen finde ich, passt das großartig zusammen. War bei mir ja auf jeden Fall auch in der Top-Underrated-Liste. Ich glaube, bei dir hat das knapp nicht geschafft oder war auch mit drin. Also ist natürlich, ist echt ein guter Mann, ist ein wichtiger Teil der Hornets. Und Miles Plumlee ist ja so ähnlich, sagen wir mal. Also erstmal geht es halt darum, neben einem Kemba und neben einem Batum einfach, dass sie ein bisschen mehr in dieses Tempo-Game reinkommen. Und dass sie einfach, ja, dass du halt einen Center hast, der halt laufen kann und im Zweifel einfach ein paar Oops catchen kann, ein paar offensiven Rebounds holst und da einfach Energie reinbringt. Da sehe ich einen Miles Plumlee mit seinem athletischen Skillset schon eher als ein Roy Hibbert theoretisch oder halt auch ein Spencer Hawes, der eine Vollkatastrophe war. Also der in diesem Stretch wirklich das schlechteste Plus-Minus, also die schlechteste Net-Rating hatte er, eine absolute Vollkatastrophe, hat er gar nicht mehr reingepasst. Von daher finde ich es nicht so schlimm. Ich sehe es auch mit dem Vertrag nicht mehr so dramatisch. Heutzutage ist das ein Vertrag, den kannst du immer wieder super weiter traden. Also ich sehe das nicht als Vollkatastrophe und das war ja halt scheinbar nur der Move, dass die Hornets in die Playoffs wollen noch. Ob das jetzt klappt, ist die große Frage, weil das sieht dann doch jetzt mit dem Kemba, der leider dann doch ein bisschen nachgelassen hat, sieht das dann schon dramatisch aus.
Player sind natürlich irgendwo in Gefahr. Ich eigentlich impulsiv würde ich immer noch sagen, dass sie dafür gut genug sind, aber sie sind für mich so ein bisschen ein Team, aus dem ich nicht hundertprozentig schlau werde. Das sind sie letztes Jahr schon gewesen. Da haben wir über sie gesprochen, da lief es deutlich besser. Wir waren kritisch mit ihnen, was so die Postseason-Ceiling angeht, weil sie dann doch einfach nicht genügend Waffen haben und relativ leicht zu verteidigen sind, wenn du dich auf Kemba einschießen kannst. Und auch das sehen wir dieses Jahr vermehrt im Vergleich zu letztem Jahr, dass Teams wirklich ganz klar den Gameplan auf Kemba Walker ausrichten. Und das vollkommen zu Recht, wenn du dem ein bisschen Probleme machst. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der hat gar nicht massiv abgebaut, aber es sind halt die 2-3% in der Field-Goal-Quote, die dann den Unterschied machen. Dann ist da einfach im Rest des Rosters nicht nicht mehr ewig viel über. Also wenn man mal Richtung Lineups guckt, in den letzten 15, wenn man sich die anschaut, die Starter sind leicht negativ, Platz 18 der Liga sind über die Saison eigentlich relativ klar positiv, was das Netrating angeht, sind immer um und bei Top 10, was die Lineup-Stats angeht. Und die Bench ist eine Komplettkatastrophe. Über die Saison gesehen sind sie da auf Platz 19, was das Netrating angeht, in den letzten 15 Spielen Platz 24. Wenn man Richtung Personal guckt, dann verwundert es einen eigentlich nicht ernsthaft. Da ist einfach nicht mehr viel da. Jeremy Lin ist weg, der letztes Jahr so ein bisschen der Energizer war. Al Jefferson als Option, dir nochmal so ein bisschen ein anderes Gesicht zu geben, ist nicht mehr da. Da ist einfach dann, wenn du dich auf Frank Kaminsky verlassen musst, dann ist das einfach zu dünn. Die Starter immer irgendwie mit einmischen mit der Bank, weil die Second Unit alleine überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist das Roster einfach nicht wahnsinnig gut. Also ich glaube, die sind auch für mich, da bin ich gespannt auf dein Team, was letztes Jahr deutlich am Überperformen war, auch wenn sie mir einigermaßen sympathisch sind. Mich schockiert es nicht, dass wenn du jetzt dich ein bisschen mehr fokussierst auf und dir die zweiten Optionen hinten aus der Second Unit fehlen, dass sie Probleme haben. Ist das für dich wahnsinnig überraschend oder ist das tatsächlich um und bei 500 vielleicht sogar leicht drunter das, was die Hornets sind?
Naja, wir haben ja auch schon im Season Preview eigentlich so ein bisschen dargestellt, dass halt nicht mehr alles so großartig passt und sie da doch schon entscheidende Pieces wirklich jetzt verloren haben mit einem Jeremy Lin und mit einem Courtney Lee, die halt gerade, und das ist halt immer wieder das Thema, du bist halt in so einer Situation extrem abhängig wirklich von einem Kemba Walker, der sogar kompensiert hat, dass ein Batum wirklich sneaky eine relativ schlechte Saison gespielt hat, der war jetzt im letzten Stretch besser, hat aber auch nicht zu Erfolg geführt und gerade in so einer Phase, da lebst du dann absolut von deinen Roleplayern, gerade dann auch von so einem Charakter Jeremy Lin, der einfach mal übernehmen kann über den Stretch und der dir 5-6 Spiele geben kann und da haben die Hornets einfach aktuell keinen, der da wirklich in die Bresche springen kann und die einfach ein paar Spiele gewinnt in der Zeit. Da läuft einfach alles über Kemba und über einen Batum und das reicht dann einfach momentan nicht. Es kommt viel Druck von den anderen Mannschaften und ja, so besser ist es einfach momentan nicht.
Wenn wir ans offensive Ende gucken, ich will nochmal deinen Funfact rausholen, beziehungsweise diesen Stat, den wir in letzter Zeit ein bisschen öfter mal bemühen, wenn man sich tatsächlich einfach am offensiven Ende mal relativ stumpf und plakativ die Jungs anschaut, die die meisten Würfe nehmen und schaut, was sie da eigentlich für eine Percentage werfen. Die Hornets als Team schießen 44%, das ist relativ dünn, da muss man jetzt kein Stat-Experte sein, Platz 25 in der Liga bedeutet das. In den letzten 15 Spielen, und das ist im Prinzip die Phase, in denen sie völlig kollabiert sind, haben sie 7 Spieler, die mindestens 8-mal pro Spiel auf den Korb werfen, 8 Field Goal Attempts. Niemand schießt mehr als 45%. Und wenn man sich die Jungs mal anguckt, die die meisten Würfe nehmen, da ist ein Batum mit 40%. Frank Kaminsky als einer von den großen Positionen mit unter 42%. Ein Kemba mit 42%. Ein Jeremy Lamb mit 32%. Und die nehmen alle einen relevanten Anteil der Würfe. Und wenn da niemand dabei ist, der da wirklich, ich sag mal, einigermaßen hochprozentig und hochvoluminös effizient scored, dann hast du ein Problem. Dann kommt da als Team eben nicht wahnsinnig viel raus. Wenn ich über die gesamte Season gucke, die 4 Jungs mit den meisten Würfen sind Kemba, Batum, Marvin Williams und Frank Kaminsky schießen im Schnitt 41,5%. Das ist einfach zu wenig. Da kannst du nicht erwarten, dass du da noch ein Winning-Team bist. Erst recht nicht, wenn die Defense so kollabiert, wie ich es vorhin illustriert habe. Da geht überhaupt nichts mehr. Dann kann das irgendwo vorne und hinten nicht reichen. Wenn dann dein einziger effizienter Big und Cody Zeller schießt fast 60%, habe ich vorhin gesagt, wenn der fehlt und du da keine Option mehr hast, dann ist es eigentlich nicht überraschend, dass die Hornets so abstürzen. Also es tut mir ein bisschen weh, weil sie mir eigentlich sympathisch sind. Mir fehlt jetzt kurzfristig auch so ein bisschen der Glaube daran, dass es wahnsinnig viel besser läuft. Natürlich kann Kemba wieder einen Gang zulegen, vielleicht auch ein Batum mal wieder ein bisschen hochprozentiger treffen. Das ist halt um und bei das, was die Jungs in der Regel so schießen. Also auch ein Batum ist halt keiner, der irgendwie an die 50% schießt, sondern jemand, der da eher Richtung 40 geht. Jetzt darauf zu bauen, dass Jeremy Lamb auf einmal für 10 Spieler heiß läuft, also da hält sich dann meine Euphorie auch.
Da sollte man nicht drauf bauen.
Also ich fürchte, dass... Ja, ich fürchte, das ist einfach ein bisschen eine schwierige Phase. Der Schedule war, ja, ich sag mal, schwer, aber jetzt auch nicht dramatisch schwer. Jetzt haben sie 4 Heimspiele in Folge mit den Nets, den Rockets, den Clippers und den Sixers. Gerade sind dezimiert, sind absolut schlagbar. Also da kann es vielleicht 3-1 gehen. Dann bist du wieder so ein bisschen dichter dran und der Osten hinten ist relativ offen. Aber puh, also mir fehlt ehrlicherweise echt der Glaube daran, dass die Hornets jetzt den Schalter umlegen und auf einmal wieder richtig loslegen.
Also was heißt Schalter umlegen? Ich glaube einfach, wenn sie fit sind und wenn Cody Zeller wieder voll da ist und vielleicht auch in Miles Plumlee mit eingearbeitet wurde, dann glaube ich schon, dass sie ein 500-Team sind und auch den Rest der Saison 500 Basketball spielen werden, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser. Und das kann dann reichen für Platz 7, Platz 8 und mehr ist es dann einfach nicht. In unserem Season Preview waren sie, glaube ich, Platz 7. So, das kann definitiv noch hinkommen. Eventuell kann es auch am Ende nicht reichen und dann kriegst du zumindest irgendwie einen hohen Lottery-Pick. Ich weiß nicht, es wäre ein bisschen schade für die Hornets. Es passt nicht wirklich in den Zeitplan, aber man muss auch einfach ganz nüchtern sagen, sagen. Das haben sie sich bewusst so ein kleines bisschen ins Boot geholt jetzt einfach, dieses, also das Potenzial. Sie haben halt bewusst Leute abgegeben, haben da nicht für gearbeitet und Geld in die Hand genommen, die zu behalten und haben auch nicht groß investiert, anderweitig sich da zu verbessern. Und dann, ja, das sind dann einfach die Früchte, die du dann da dabei, ne, mit dabei hast.
Oh Gott. Das sind die Früchte, die du mit dabei hast. Obststunde mit Tegel und
Finkel. Wie sagt man das denn richtig? Ja. Mein Gott, wir sind mit
Sprichwörtern
so schlecht, das ist unfassbar.
Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, also an alle Hornets-Fans da draußen, es wird ein paar geben. Ich weiß, mein Buddy Lars ist einer, der da ganz weit vorne mit auf dem Bandwagon sitzt. Mal schauen, der Zug ist sicherlich nicht abgefahren. Sie haben den gleichen Rekord aktuell wie die Pistons, die da im Moment die Nase vorne haben auf Platz 8. Also da ist noch absolut alles drin. Meine Bulls sind mal wieder ein Spiel unter 500. Shoutout an dich. Also die haben es mal wieder rechtzeitig geschafft. Das sind im Prinzip die einzigen Plätze, die noch zu erreichen sind. Nächstes Mal müssen wir eventuell irgendwann tatsächlich mal anfangen. Du wirst dich freuen, über die Pacers zu sprechen, die jetzt 6 in Folge gewonnen haben. Einen guten Eindruck machen, klar über 500 sind, da jetzt Abstand auf Platz 7 ist. Sprich, so langsam, aber sicher sieht es so aus, als wären die ersten 6 Plätze im Osten fast vergeben. Platz 7 ist dann nach wie vor absolut in Reichweite für die Hornets. Also ist nicht alles ganz so grau. Wenn Cody Zeller wieder da ist, es klingt komisch, aber es ist so, wenn Cody Zeller wieder da ist, sind sie ein signifikant besseres Team. Das ist einfach mal ein Fakt.
Ne, das ist tatsächlich so. Das finde ich auch sehr gut. Das muss man jetzt einfach sagen. Der Typ ist ein guter Basketballer. Und da sieht man auch mal wieder, dass man mit einem relativ limitierten Skillset, aber einfach jeder Menge Einsatz und natürlich auch mit einer gottgegebenen Athletik, dass man einfach viel erreichen kann.
Shoutout an Cody Zeller, so sieht's aus. Ich habe nicht mehr zu den Hornets, also ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz darauf hinaus, was eigentlich da gerade schief läuft, denn wenn jemand 7 Spiele in Folge verloren hat, dann hat man sich's in Anführungsstrichen auch verdient, hier kurz thematisiert zu werden. Hilfe.
Ja, das finde ich, glaube ich, völlig in Ordnung. Ansonsten schieben wir jetzt noch mal kurz, ja, so ein bisschen verlängerte Wolves-Minute, glaube ich, mal zwischen. Ich hau den Einspieler raus, aber ich kann jetzt schon mal sagen, das wird keine Minute werden. Aber bei den aktuellen News ist das natürlich auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Also ich hau erst mal raus und dann reden wir drüber.
Wolves Minute.
Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen geteasert und es war natürlich eine große Story, vor allen Dingen auch in unserer Ins-Gesicht von Staudemeyer Talk-Gruppe. Jeder, der noch drin ist, sollte sie joinen bei Facebook. Zach LaVine, Kreuzbandriss. Also selbst wenn er beim Dunk-Contest hätte mitmachen wollen, hätte es nicht funktioniert. Das kam im letzten Spiel, ich weiß gar nicht, ob es war, glaube ich, gegen die Pistons, bin mir nicht mehr ganz sicher. Sah auch echt ekelhaft aus. Ich habe mir die Wiederholung nochmal angeguckt. Ist da unglücklich gelandet, hat sie ihm einfach so ein bisschen das Bein weggeknickt und da war das Kreuzband leider durch. Ist natürlich echt eine ganz böse Nachricht für einen jungen, sehr, sehr talentierten Menschen. Und das will ich jetzt direkt mal dazu sagen, weil auch in der Gruppe, die Leute wissen natürlich, ich äußere mich immer sehr kritisch zu Zach LaVine. Das ist auch so, das bleibt auch nach wie vor so. Aber es ist jetzt keineswegs so, dass mich das natürlich irgendwie freut, was jetzt teilweise dann in der Gruppe schon so gesagt wurde. Natürlich habe ich da in erster Linie Mitleid. Das ist eine Horrorstory. Und der Typ, ja, das ist richtig bitter. Das will man nicht sehen. Ich hoffe auch einfach, dass er da wirklich ähnlich wieder zurückbekommt, weil gerade bei einem Zach LaVine, wenn der dann irgendwann nicht mehr ganz so die Athletik hat, das wäre dann schon echt dramatisch für seine Karriere. Aber ansonsten, was klar ist und was ich dazu sagen muss, ich freue mich nicht, aber ich sehe es trotzdem so, dass das theoretisch ein Blessing in Disguise sein könnte für die Timberwolves. Tatsächlich, dass sie jetzt einfach erstmal ohne Zach LaVine planen müssen und sehen, wie gut es funktionieren kann, wenn er vielleicht nicht mit dabei ist. Das hat man in der kleinen Sample Size gesehen, als er schon ein paar Spiele verpasst hat und dann auf einmal ein erfahrener Brandon Rush da stand, der nicht viel den Ball in der Hand hatte, aber seine offenen Dreier trifft und ansonsten einfach ein solider Spieler ist. Und die Stats sprechen halt einfach auch klar dafür. Ich habe sie öfter schon genannt, ich sag's nochmal so ganz kurz. Wenn Wiggins, Towns und LaVine zusammen auf dem Platz standen, hatten sie ein Net-Rating -2 auf 100 Possessions gerechnet. Sobald LaVine nicht mehr dabei war und nur noch Towns und Wiggins auf dem Platz standen, waren die Timberwolves +6. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Die Advanced Stats, muss man dazu sagen, werden auch ein kleines bisschen negativ davon beeinflusst, dass Zach LaVine immer einen relativ großen Stint mit der Bank spielt, also nur er und sonst nur Bankspieler. Das ist natürlich klar, dass das dann teilweise auch negativ läuft, weil das Bank-Lineup der Timberwolves eh so ein kleines Problem ist. Aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass es funktioniert. Und dann muss man vielleicht auch mal sehen. Ist natürlich andererseits wieder schade, weil ich gerne einen Trade gesehen hätte und das natürlich jetzt aktuell überhaupt kein Szenario ist. Also klar, Zach LaVine wird bei den Timberwolves bleiben. Es ist jetzt ein bisschen schade, mal schauen, ob er dann vielleicht zurückkommt und ob man dann realistisch an einem Szenario arbeiten kann, falls er vielleicht erstmal von der Bank kommt, was eine sehr gute Idee wäre. Aber das ist jetzt erstmal mein sportlicher Take dazu. Und wie gesagt, rein menschlich, ich spreche da absolut gar nicht von Freude. Das ist ganz, ganz bitter für den Jungen. Und wie gesagt, alle Daumen sind gedrückt, dass er ähnlich wie ein Russell Westbrook einfach, dass er da voll drauf scheißt und sein und da einfach wieder gut zurückkommt.
Ich dachte, jetzt kommt noch der Wolves Minute ein und wieder Ausspieler. Aber gut.
Nee, natürlich nicht.
Lassen wir das diesmal bleiben.
Oder nicht? Ich dachte schon, du bist schon wieder weg hier. Gut, jetzt hatten wir
mal ein schönes Päuschen.
Ja, Leg los.
Die Technik ist da, das war nur mein kognitiver Krach heute. Ja, ich kann mich erstmal nur anschließen an die Genesungswünsche, auch wenn er sie nicht hören wird. Ganz klar, egal wie kritisch man zu einem jungen Spieler steht und egal wie sehr man da vielleicht auch die Advanced Stats bemüht, um zu illustrieren, dass der Junge dem Team nicht unbedingt weiterhilft. Niemand von uns will eine Verletzung für irgendwen, um Gottes Willen. Also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Das, was da in der Facebook-Gruppe passiert ist, war schon so ein bisschen grenzwertig teilweise. Also da zu suggerieren, man würde sich freuen, wenn sich jemand verletzt. Also da muss man mal wirklich nochmal kurz durchatmen, bevor man so einen Post raushaut. Es ist wahnsinnig tragisch für den Jungen, denn du hast es richtig gesagt, er lebt wie wenig andere Spieler von seiner Athletik, von seiner Explosivität, von seiner lateralen Geschwindigkeit, auch das muss ich hier wieder mit einbauen. Also der ist natürlich jemand, der das zwingend braucht, der einen funktionierenden Körper braucht. Das Positivbeispiel natürlich ist Russell Westbrook, bei dem sich alle gefragt haben, kann der diesen Spielstil wirklich weiter durchziehen nach seinem kaputten Knie? Macht der Kopf mit? Kann er wirklich angstfrei in seine geisteskranken Runs und Layups gehen? Der hat es mal vorgemacht, der ist da ganz stumpf rangegangen und hat gesagt, ich mache einfach so weiter wie vorher, scheiß was drauf. Da hat es funktioniert. Es gibt natürlich auch diverse Gegenbeispiele. Jetzt geht es erstmal darum, den Jungen irgendwie aufzubauen. Vom Kopf her, das wird natürlich ein heftiger Schlag sein. Sportlich für die Timberwolves bin ich bei dir. Also die Stats belegen es, die sind prinzipiell eher ein besseres Team, wenn er nicht dabei ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie einen dramatischen Abfall erlebt, auch wenn er da ein spektakulärer Junge ist. Sie haben mit Brandon Rush jemanden, den du da problemlos reinwerfen kannst. Ist die Frage, ob der Run auf die Playoffs nach wie vor irgendwie relevant ist, ob es passieren kann. Jetzt haben sie 3 in Folge verloren, nachdem sie eigentlich eine gute Phase hatten. Sind schon relativ klar hinter den Nuggets. Und die Mavs, nachdem sie jetzt aufgerüstet haben, sind natürlich der ganz große Favorit neuerdings, muss man mal sagen. Für den langfristigen oder mittelfristigen Outlook natürlich sind alle Trade-Szenarien, egal wie realistisch sie waren, sind damit erstmal vom Tisch. Also das ist für mich neben dem ich sag mal, persönlichen Drama, was damit verbunden ist, aus Timberwolves Sicht einfach so ein bisschen schade tatsächlich, dass du den jetzt erstmal nicht fürs traden können. Bin wie du davon überzeugt, dass das eigentlich der richtige Schritt gewesen wäre. Was würdest du sagen? Schnelle Genesung an Zach LaVine. Es ist immer schade, wenn sich gerade so ein junger Kerl verletzt und man kann einfach nur hoffen, dass das glimpflich ausgeht, vernünftig zurückkommt.
Ja, also man muss dazu sagen, der Zeitpunkt ist tatsächlich, auch wenn es sich blöd anhört, relativ glücklich. Also wenn man mal inzwischen davon ausgeht, so gut wie die Medizin ist, der Junge wird so seine, sagen wir mal, 4-5 Monate brauchen und dann kann es gut sein, dass er tatsächlich zum nächsten Training Camp, also dass er die Offseason auch wieder hat, um da weiter arbeiten zu können, weil ansonsten, das sehen wir dann immer wieder, zum Beispiel auch bei einem Chandler Parsons, wenn du die komplette Offseason einfach gar nicht nutzen kannst und dann einfach gerade so, wenn die Saison losgeht, anfängst zu arbeiten, das ist was schwer zu kompensieren ist und dann dauert das einfach ewig, bis du wieder reinkommst. Von daher ist der Zeitpunkt einigermaßen okay. Ich freue mich jetzt persönlich wirklich auf ein paar andere Lineups. Ich freue mich drauf, mehr Shabazz Muhammad zu sehen. Ich bin auch gespannt, ob Thibs wirklich die Eier hat, einfach mal auch mal ein Tyus Jones, Ricky Rubio Lineup mal zusammenzuspielen. Eventuell auch mal experimentieren mit Dunn zusammen, obwohl ich das persönlich natürlich überhaupt nicht sehe momentan. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Aber was man auch auf dem Radar haben muss, ganz klar, das ist jetzt die optimale Chance für die Wolves, wirklich auf einen super Tank-Mode zu gehen. Weil wenn sie jetzt sagen, wir traden auch noch Rubio und geben jetzt Chris Dunn die Schlüssel in der Hand und dann hast du auf einmal dann von der Bank dann auch noch eine ganz andere Rotation, dann kann das auch eine mittelschwere Katastrophe werden, dieses Ende der Saison, wenn sie nun mal eher auf den Draft-Pick gehen. Also von daher wird es nochmal spannend zur Trade-Deadline, ob sie da nochmal was bewegen. Ansonsten sind sie nach wie vor im Rennen. Also ich kann es mir immer noch vorstellen, dass wenn sie sportlich wirklich all-in gehen, dass sie das packen können mit dem Achten, auch wenn du es richtig sagst, die Mavs da aktuell wirklich einen sehr, sehr guten Case für sich machen. Auch die werden natürlich später nochmal ein Thema wieder sein. Warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab, wie es weitergeht. Unsere Prediction mit Yogi Ferrell, er hat jetzt 2-Jahres-Vertrag bekommen, von daher wird man nächstes Jahr wahrscheinlich doch noch was von ihm hören. Ja, aber muss man mal gucken, wie gesagt, wir haben es ja einigermaßen begründet, wir haben ja nicht irgendwie das Talent abgesprochen, sondern einfach, was willst du da bewerten in einer kleinen Sample Size? Aber das ist nicht das Thema gerade, das Thema waren die Wolves, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut abgehakt erstmal.
Ja, denke ich auch, das wäre auch die einzige Frage gewesen, die ich dir in dem Zusammenhang noch hätte stellen wollen, ob das jetzt bedeutet, dass man sagt, scheiß was auf den Run, auf die Playoffs, ob er denn funktioniert, sondern jetzt wirklich Full-Tank-Mode. Sie sind nicht wirklich weit weg vom Bottom der Conference, wenn man sich das mal anschaut. Also da wären sie relativ schnell in sehr, sehr guter Draft-Position. Ist das, womit du rechnest, gerade so mit den drei Niederlagen, die sie jetzt kassiert haben, im Blick? Sie sind natürlich irgendwo noch in Schlagdistanz, aber da fehlt schon noch ein kleines Stück. Also nimmt man das vielleicht einfach als Anlass und sagt tatsächlich, komm, dann lassen wir es jetzt dieses Jahr nochmal und holen uns tatsächlich nochmal einen guten Pick und holen uns potenziell vielleicht einen Franchise-Point-Guard, wenn man denn doch nicht so von Chris Dunn überzeugt ist oder wen auch immer. Also wenn du dich entscheiden musst, was machen die Wolves jetzt strategisch?
Puh, ist schwer zu sagen. Ist für mich echt so ein bisschen so eine 50-50-Situation. Also ich persönlich würde es nicht machen. Ich sehe es auch ähnlich wie bei manch anderen Teams, dass es gar nicht so leicht sein wird, weil wenn du Towns und Wiggins einfach noch im Team hast, ist doch noch so viel Talent vorhanden, dass es da schwer wird, wirklich zu sagen, wir tanken jetzt komplett und reißen es jetzt wie die Lakers da komplett und scheißen komplett rein. Das wird nicht so leicht. Ich weiß nicht, es wäre auch undankbar für die beiden. Ich sehe nicht persönlich, dass es der richtige Weg wäre. Der Franchise-Point Guard, den man dann eventuell bekommen würde, auch das ist noch nicht ganz raus. Der braucht dann auch wieder ein paar Jahre. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du eher Richtung Winning Basketball dich relativ schnell entwickeln musst an Wolfs Stelle, dass du das für einen Wiggins und für einen Towns machen musst und dann einfach in der Pflicht bist, als General Manager einfach die Offseason so gut wie möglich zu nutzen, Werbung für seine eigene Franchise zu machen und sich da einfach mit natürlich viel Geld in der Hand einfach einen vernünftigen Veteran holt, einen richtigen Spieler, wenn es dann Point Guard ist oder auch nicht, oder ob es am Ende Ricky Rubio ist, aber das wäre für mich eher der bessere Weg, also hoffe ich, dass die Wolves nicht auf Full-Tank-Modus gehen.
Ich drück dir die Daumen, dass es dann tatsächlich darauf hinausläuft. Man kann sich da natürlich jetzt auch nochmal 5, 6, 7 Spiele Zeit lassen und nochmal kurz aufs Gas gehen, schauen, ob man vielleicht nochmal Anschluss finden kann. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kannst du natürlich immer noch sagen, wir brechen das Ding jetzt erstmal ab hier für diese Saison. Ich schätze so von den nächsten 5, 6, 7, 8 Spielen. Ich habe den Schedule nicht parat, aber da wird einiges abhängen, wie man sich dann strategisch ausrichtet und macht auch Sinn. Also wir haben immer wieder drüber gesprochen, dieses In-Between ist dann eben auch Blödsinn. Aber ich bin bei dir, das Tanken, das klassische Tanken wird halt hart, wenn du einfach ein leidlich gutes Team bist und wenn du Tom Thibodeau als Trainer hast, also da bin ich gespannt, wie du dem, gespannt, nicht entspannt, wie du dem vermitteln möchtest, dass man jetzt die defensive Intensität vielleicht mal ein bisschen runterfährt und hier und da auch mal ein Spiel verliert. Also der Kerl, der da mit einem 420er Puls an der Seitenlinie auf und ab hüpft wie so ein Wahnsinniger, ist jetzt auch nicht klassisch der Trainer, wo man sagt, na, machen wir mal mit ein bisschen weniger Effort. Aber es wird spannend bei den Timberwolves.
Ja, würde ich sagen. Und jetzt sind wir dabei angekommen an dem Punkt. Ich hoffe, du verspürst schon den Druck. Ich habe vorhin geliefert. Oh, oh, oh. Und jetzt bist du dran mit der neuen Rubrik 1-2 Skip to my Lou. Ich werde den brandneuen Einspieler, der mal wieder mehr als kontrovers ist, den werde ich einfach mal rausknallen. Dann versuche ich nochmal die Rubrik zu erklären, weil ich weiß gar nicht, ob du es noch so auf dem Schirm hast. Und dann bin ich sehr gespannt, was du da raushaust. Also erstmal der Einspieler.
Surprise, motherfucker.
One, two. Skip to my Lou. Skrr, skrr.
Herrlich, ist immer wieder schön. Ich freue mich immer wieder drüber, wenn ich tatsächlich den Einspieler auch erst live im Podcast mitbekomme. Was soll ich sagen? Du hast es an allen Ecken und Enden rausgelattet. Also da ist alles mit dabei. Es gibt den NBA-Bezug. Ich glaube auch der 1, 2 oder 3 letzte Chance vorbei-Bezug ist nicht ganz untergegangen. Ich finde ihn wie immer geil, aber ich bin da auch der falsche Maßstab.
Da war das Credo mal wieder, wenn man keine gute Idee hat, zur Not einfach am Ende das Rap-Airhorn rausknallen. Das rettet immer noch mal einiges, holt ein paar Prozente raus. Aber ja, du hast die entscheidenden Faktoren dieser Gaming-Rubrik eigentlich schon natürlich richtig rausgehört. Also erstmal natürlich angelehnt an Skip to my Lou, Ray for Alston, da war der Basketballbezug an alle, die das jetzt vielleicht nicht gecheckt haben. Und ansonsten ist das große Prinzip 1, 2 oder 3. Es ist letztendlich eine ganz stumpfe Rubrik. Ich werde dir 5 Fragen stellen und du hast 3 Antwortmöglichkeiten. Also jedes Mal eine Chance von 33 und ein paar zerquetschten Prozent die richtige Antwort zu finden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du dich schlägst.
Ja, ich freue mich. Also ein Drittel Chance bei jeder Antwort, das hört sich erstmal ganz gut an. Da kann man auch eine relativ ausgeprägte Ahnungslosigkeit einigermaßen kaschieren. Also leg mal los. Ich versuche natürlich mein Bestes, deine Leistung zu kontern und auch 4-1 zu gehen. Aber schauen wir mal, ob das was wird.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Aber die erste Frage lautet, Conny wird sich freuen. Es geht um seinen Lieblingsspieler, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hat in dieser Saison 15 Mal 30 plus Punkte gescored. Wie oft hat er das vor dieser Saison in seiner Karriere bisher geschafft? Hm? Frage ist verstanden und angekommen?
Ja,
Frage ist verstanden. Das ist sehr schön. Ich gebe dir jetzt die Antwortmöglichkeiten. 4-mal, 7-mal oder 11-mal 30 plus Punkte gescored in seiner Karriere vor dieser Saison.
Also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht 11-mal waren. Es war spektakulär wenig. Er hat diese 15 beziehungsweise, ich glaube, eine 10er, 7er, 8er Streak oder was mit 30 plus in Folge hatte er am Laufen. Das war spektakulär und da kam der Stat natürlich immer wieder auf, dass ihm das in der Karriere vorher noch nicht so ewig oft passiert ist. Wir haben immer wieder über ihn gesprochen, über seine veränderte Rolle dieses Jahr. 4 und 7, irgendwo dazwischen wird sich das bei mir bei mir darstellen. Der natürliche Impuls wäre natürlich immer wieder die goldene Mitte zu nehmen. Jetzt kommt dann der Twisted Psychology Move dazu, dass du immer gerne dabei bist, hier so ein bisschen mich auf falsche Fährten zu locken. Also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht 11 sind. H4 ist natürlich auch spektakulär wenig, wenn man mal ehrlich ist. Andererseits war Kawhi nie der Riesenscorer in diesem sehr hierarchischen System, was die Spurs da die letzten Jahre installiert haben. Gab es allgemein wenig Jungs, die da so hoch gescored haben. 4-mal ist halt brutal wenig, wenn man mal ehrlich ist. Aber Mindfuck, ich gehe auf Antwort A und sage, 4-mal war es vorher der Fall.
Richtig.
Ja, Wolleck, das ist ganz wichtig.
Spektakulär, ja, also reden wir mal wirklich von einer offensiven Entwicklung eines Individuums, das ist krank einfach, wenn man sich wirklich den Funfact reinzieht. Er hatte es vor 15-16 noch nicht einmal in seiner Karriere geschafft und hat es in der Saison 15-16 ganze 4-mal geschafft, völlig richtige Antwort, und jetzt 15-mal, jetzt schon, und da kannst du ja mal davon ausgehen, dass das eher noch Richtung noch 25-30 geht, und das ist wirklich mal ein Sprung, den haben, glaube ich, nicht so viele Leute bisher hingelegt, gerade in dieser Phase, weil wir reden ja jetzt nicht irgendwie von der zweiten Saison zur dritten, sondern wirklich jetzt nochmal von diesem Sprung, den er letzte Saison gemacht hat, zu dem Sprung, den er diese Saison gemacht hat. Wahnsinn. Aber ja, sehr gut. Erster Punkt.
Massives Shoutout. Wir haben immer wieder über ihn gesprochen. Wenn er nicht so gut wäre und Borderline-MVP-Kandidat wäre, dann müsste er eigentlich most improved sein, weil da wirklich ganz klar ein Skill dazugekommen ist. Wir haben es immer wieder thematisiert. Spektakulärer Junge. Man vergisst, dass der, als er in die Liga kam, einfach schlichtweg nicht werfen konnte. Das war mehr oder weniger Tony Allen. Da ging nichts. Der Wurf sah nicht gut aus, ist nicht gefallen, und mittlerweile ist der 50-40-90 unterwegs und absolut elitär. Also brutales Shoutout. Conley hat auf jeden Fall gerade eine Beule in der Hose. 1-0 für mich. Ich bin hyped. Geil.
Schaut an die Beule von Conny, das ist doch eine super Sache. Oh, zweite Frage. Also, was habe ich hier geschrieben? Achso, ich dachte schon, es geht um Touchdowns, aber es geht um eine andere Abkürzung, die TD lautet, nämlich Triple Doubles. Und die Frage lautet ganz simpel: Wie viele Triple Doubles gab es bisher in dieser Saison? Die drei Antwortmöglichkeiten: A. 56 Triple Doubles, B. 59 Triple Doubles oder C. 63 Triple Doubles.
Das ist natürlich sehr fair von dir, denn wissen kann man es nicht und es ist so eng zusammen, dass man sowieso nur raten kann. Also das hilft dann natürlich nicht wirklich weiter. Wenn da jetzt ein bisschen mehr Abstand zwischen gewesen wäre, hätte ich jetzt angefangen zu rechnen.
Hätte ich jetzt 10, 30, 50 sagen sollen oder was?
Nein, aber so kann man es natürlich nicht. Also wissen kann man es nicht, errechnen kann man es jetzt in dem Fall auch nicht. Also da kann ich jetzt einfach munter drauf losraten. Westbrook und Harden sind natürlich diejenigen, die da vorne wegrennen. Dann hast du hier mal Draymond Green dazwischen. Jetzt hattest du gestern Kyle Lowry, der eins mit da dazugelegt hat. Also es gibt mit Sicherheit nochmal so 6, 7, 8 Kandidaten, die mindestens eins haben. Dann die beiden Jungs, die vorne wegrennen. Ja, also ausrechnen kann ich es nicht. Insofern ziehe ich den Blank Move und rate, nehme C und sage, es waren 63.
Ach du meine Güte, ich habe die Hand kurz nicht drauf gehabt, aber es ist richtig.
Ja, Wolleck, wichtig, ja,
ganz,
geil.
Ganz, ganz stabil. Ich dachte, da kriege ich dich, weil 63 hört sich einfach schon verdammt viel an. Aber das liegt natürlich vor allen Dingen an Russell Westbrook, der 25 Triple-Doubles bisher rausgeknallt hat. Harden 14 bisher, das würde in jeder normalen Saison auch einfach mal mit Abstand reichen, den Triple-Double-Titel sich zu holen. LeBron James 5 ist damit Dritter. Dann gibt's Draymond Green, der 3 hatte, DeMarcus Cousins, Giannis und Julius Randle, ein bisschen under the radar, 2 Triple-Doubles rausgeknallt. Und dann gibt's noch jede Menge, die 1 hatten, unter anderem Nikola Jokic, Rondo hatte 1, Towns, Lowry, Chris Paul, Marcus Hall, Tim Frazier, Kevin Durant, Nicola Batum und Malcolm Brogdon.
Sehr, sehr stabil. 2-0, das geht sich gut an, das gefällt mir.
Das geht viel zu gut an, also hoffen wir mal, dass wir dich jetzt vielleicht ein bisschen kommen, und es wird wieder ein kleines bisschen persönlich, nee, eigentlich wird es gar nicht persönlich, das wird später noch persönlich. Die Frage ist auch noch relativ allgemein, und die Frage lautet: Wie viele Dreier trifft ein durchschnittliches NBA-Team pro Spiel? Also League Average Three-Pointers Made werden gesucht.
Ja.
Antwort A, 8,4 Dreier. B, 9,6 Dreier. C, 10,1 Dreier.
Okay, dann müssen wir ein bisschen logisch annähern. Fangen wir mal am unteren Ende des Spektrums an. Ich muss es wissen, meine Chicago Bulls, die sind da irgendwo bei 7 vielleicht, irgendwie die Größenordnung, 7, vielleicht 8, wobei 8 ist schon fast zu viel. Also ich glaube, irgendwo im Bereich von 7, vielleicht sogar ein Tick weniger, bewegen die sich. Anderes Ende des Spektrums sind natürlich die Rockets, auch über die haben wir gesprochen. Das müsste relativ, das habe ich letztens noch gesehen, mehr oder weniger doppelt so viel sein, also dann um und bei 14. Jetzt ist für mich die Frage, hast du das Volumen mitberechnet? Also zählen sozusagen die höheren Volumen der Rockets dann auch mehr, oder hast du einfach den Schnitt aller Teams genommen und durch 30 geteilt? Das ist eine wichtige Info für mich.
Naja, ich gehe mal ganz stark davon aus, also ich habe die Gleichung nicht selber gemacht, aber letztendlich wird das, also es wird natürlich mit einberechnet. Es wird genommen, okay, alle Dreierversuche der NBA-Teams und die werden dann, gut, natürlich mit den jeweiligen Prozentzahlen dann da geteilt und dann kriegst du eine verrückte Zahl, die gesucht wird.
Hervorragend, weil dann muss man natürlich mit berücksichtigen, dass gerade die Teams, die den Dreier hochprozentig beziehungsweise mit hohem Volumen treffen, ihn auch mit hohem Volumen nehmen, also der Schnitt sozusagen ein bisschen hochgezogen wird. Wenn ich das jetzt mal so einpendel, zwischen 14 und 7 bewegt sich das.
Ich weiß
immer
noch nicht, ob du damit jetzt quasi richtig rechnest. Also man muss es nochmal ganz nüchtern nehmen. Letztendlich musst du dir einfach nur vorstellen, alle NBA-Teams haben eine Anzahl von Three-Pointers attempted und eine Anzahl von Three-Pointers made.
Richtig.
Und die wird ganz stumpf.
Das meine ich.
Okay. Ja, dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Dann darfst du weitermachen.
Das ist eine andere Rechnung mit den Totals, als wenn ich einfach die Averages nehme und sage, die treffen 6, die treffen 8, also treffen sie im Schnitt 7. Wenn diejenigen, die 8 treffen, halt 5-mal so viele nehmen, ist es logischerweise eine andere Rechnung. Wenn wir über die Totals sprechen, muss ich da also den Zwischenschritt ein bisschen nach oben ziehen. Wenn ich mal sage, die Bulls klammer ich aus, das ist so dermaßen wenig mit ihren 7, dann müsste sich das irgendwo zwischen 8 und, ja, wer ist dann an 2? Die Cavs, die Warriors, irgendwie so. Die sind dann wahrscheinlich so bei 12 bewegen. So, dann wäre die Mitte davon, wären 10. Wenn ich dann sage, die Teams, die viele treffen, nehmen auch mehr, ziehen es also ein bisschen hoch. Jetzt gib mir noch mal kurz die drei Möglichkeiten. Also 8,4, irgendwas ist zu wenig. Ja.
9,6 oder 10,1.
Ah, also es kann nur B oder C sein. Eieiei, also 8 ist definitiv zu wenig. 10 kommt mir sehr viel vor, aber das ist eben gerade die Bomben ohne Ende. Boah, es ist mir zu viel. 9, was war's?
6.
Es ist einfach, ich weiß es nicht besser, ich, 9,6 nehme ich.
Richtig.
Oh,
das ist mir zu stabil.
Ganz wichtig.
Du warst aber auch mit allem eigentlich so ziemlich richtig auf dem Dampfer, würde ich mal sagen. Das hast du gut eingeschätzt. Die Bulls selbstverständlich mit Abstand ganz hinten mit 6,5 Three-Pointers made pro Spiel. Die Rockets hast du natürlich richtig gesagt, auch mit Abstand ganz oben 14,4. Zweiter sind nicht die Warriors, sondern die Cavs, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die noch ein bisschen mehr bomben. 12,9 und tatsächlich die Celtics, genauso viele Three-Pointers made wie die Warriors, 12,2.
Ja, stabil, wichtig.
Ziel jetzt schon erreicht.
Das geht sehr.
Ja, dann kann ich nur hoffen, dass du mir jetzt hier nicht den Sweep reindrückst. Das wäre dann doch ein bisschen ärgerlich. Dann müssen wir die Rubrik, glaube ich, wieder einstampfen. Also, es geht weiter.
Keine Option, die gefällt mir.
Und jetzt wird es ein kleines bisschen persönlich, weil es geht um die eben genannten Bulls. Und die nächste Frage dazu lautet, wie oft haben die Bulls in der aktuellen Saison 3 oder weniger Dreier in einem Spiel getroffen?
Mhm.
Die Antwortmöglichkeiten. A, 3-mal, B, 5-mal, C, 8-mal.
Also mein persönliches Over-Under wäre bei 7 gewesen. Insofern kann ich A definitiv ausschließen. Ich habe mich mit den Bulls natürlich immer mal beschäftigt. Sie haben tatsächlich, man glaubt es kaum, ich glaube die Cavs waren es, haben sie sogar geschlagen, als sie 3 Dreier getroffen haben. Also mit dem Thema habe ich mich mal auseinandergesetzt, wie denn die Bulls eigentlich in der Lage sind, die Top-Teams zu für den Dreier hochprozentig treffen müssen. Könnte man meinen, ist nicht unbedingt zwingend der Fall. Also 3 ist definitiv Quatsch, da waren sie öfter dabei. 8 und 5 waren die anderen beiden?
Ja, das stimmt.
Oh, 8-mal ist halt auch schon brutal oft, wenn man mal ehrlich ist. Was haben wir an Spielen gespielt? Um und bei 50 irgendwie die Größenordnung, 8-mal. Ja. Wie gesagt, ich hätte direkt gedacht, irgendwie 7. Da ist natürlich jetzt, wenn man mal logisch rangeht, da dran als 5, also so meinem Gefühl folge, müsste ich die 8 nehmen. Das scheint mir nur so spektakulär viel. Nicht den mit 6,5 bedeuten, zugleich müssten sie halt auch echt relativ oft dann eher den 12 oder was getroffen haben. Kann natürlich sein, ist auch nicht völlig out of range. Ich gehe einfach mit meinem Instinct-Gefühl, das kommt mir eigentlich zu viel vor, aber ich gehe auf die 8, also C oder was es war.
Ach Gott, yes. Das ist ja total beschissen, meine Güte. Das war natürlich ein
großartig
bisschen von mir, eventuell da dein Herzensteam zu nehmen, mit dem du dich natürlich beschäftigt hast. Aber ja, es ist spektakulär, 8-mal ist es tatsächlich passiert, muss man sich mal reinziehen. Also, ja, solide 20% der Spiele ungefähr. Ich hab's nicht ganz auf dem Schirm, treffen sie tatsächlich 3 oder weniger Dreier. Das ist schon echt heftig. Und auch wenn man es jetzt mal im Kontext der NBA nimmt, 8 der 34 Male, in denen das überhaupt passiert ist in dieser Saison, war halt von den Bulls die 3 Dreier oder weniger. Zweiter Platz geht an Memphis, die haben das 4-mal geschafft, sonst alle nur 3-mal oder noch weniger. Ja, stabil, 4-0. Dann bin ich gespannt, wie es jetzt am Ende ausgeht.
Ja, Wolleck, gefällt mir.
Oh Gott, jetzt wird's wild. Hier habe ich mir aber eine Menge Notizen gemacht. Ja, jetzt wird's ein bisschen random, muss man mal sagen, weil wir reden jetzt von Big Macs. Es gibt ja tatsächlich den Big Mac Index. Darüber wird gesprochen, wo denn überall auf der Welt, wie viel ein Big Mac kostet. Unter anderem in Russland 1,53 € umgerechnet. In Schweiz, in der Schweiz 5,94 €. Dementsprechend wird das ganz spannend. Wie der Preis in Deutschland ist, werde ich dir jetzt nicht sagen. Du wirst es nicht wissen, weil du ja natürlich auch, glaube ich, länger kein Big Mac gegessen hast. Und ansonsten, wo sind die Big Macs? Ein großes Thema, tatsächlich wieder bei deinen Bulls. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber sie haben es über Jahre hinweg so gemacht, dass wenn sie 100 plus Punkte spielen, alle Zuschauer einen Coupon bekommen, um einen freien Big Mac bei McDonald's zu bekommen. Und da gab es unter anderem schon so spektakuläre Szenen. Es gab einmal ein Spiel, wirklich 2015 war es, der 24. März, die Bulls haben gewonnen und sich ihren Playoff-Spot gesichert, aber auf einmal booten die Fans und man fragte sich, was ist denn hier los? Aber es stand halt 98-86 und Nikola Mirotic, der ein gutes Spiel hatte, entschied sich, wie man es natürlich normalerweise macht, fairerweise den Ball einfach auszudribbeln. Die Fans wollten aber, dass er noch einen Dreier bombt, damit sie den Big Mac bekommen. Dementsprechend gab es dann ein Boo-Konzert, ganz spannend. Auch noch eine lustige Story. Joakim Noah war mal in einer ähnlichen Situation und statt dann das zu machen, was Nikola Mirotic rationalerweise gemacht hat, hat er dann einen Dreier genommen. Verkackt und danach sich ordentlich Ärger abgeholt von Tom Thibodeau, dem das überhaupt nicht gefiel. Also ganz witzige Sache, da sieht man wieder, was sowas auslösen kann, so eine richtige Fanaktion. Ja, aber mit der Frage hat das relativ wenig zu tun, weil letztendlich habe ich mir einfach einen Spieler ausgesucht, von dem ich mir so gedacht habe, der mag Big Macs bestimmt ganz gerne. Das ist Jared Sullinger. Und ich frage dich jetzt, wie viele Big Macs kann Jared Sullinger sich von einem Wochengehalt kaufen?
Du bist so ein Spinner. Okay, in welchem Land? Also der US-Preis? Oder
in Deutschland, Der Deutschlandpreis zählt. Oh, ich merke gerade, dass ich meine Antwortmöglichkeiten noch nicht richtig gemacht hatte. Da muss ich mir jetzt kurz nochmal zwei ausdenken. Aber das ist gar kein Thema. Wart mal kurz. Ich hoffe, du denkst schon über den Big Mac-Index nach. ich bin bereit. Also, und die Frage lautet nach wie vor, wie viele Big Macs kann Jared Sullinger sich von einem Wochengehalt kaufen? Wie gesagt, der deutsche aktuelle Big Mac-Preis zählt.
Finde ich erstmal eine herrliche Frage. Also Shoutout an dich. Als die Frage losging, dachte ich natürlich, man kennt ja auch so ein bisschen Sullys körperliche Statur, dass es eher um den Konsum geht, als darum, was er sich kaufen kann. Finde ich spannend. Du hast natürlich völlig recht. Ich auch seit ungefähr 4 Jahren vegetarisch. Kein Schimmer, was ein Big Mac hier kostet. Muss mich also so ein bisschen an dem Schweizer Preis orientieren und dann da irgendwie langhangeln. Fangen wir erstmal mit dem Gehalt von Sully an. Er hat einen Einjahresdeal unterschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den Raptors. Wie hoch? Ja, frag mich was. Also war jetzt nicht sensationell hoch, war aber auch nicht wahnsinnig niedrig. Nehmen wir mal irgendwie 5 Millionen, das könnte gefühlt einigermaßen hinkommen. So, und dann geht's los. Das Jahr hat 52 Wochen, nehmen wir 50, ist einfacher zu rechnen, verdient er ungefähr 100.000 die Woche, wenn das so um und bei hinkommt. Aber ich habe keine Idee, was dieser scheiß Big Mac kostet. Ich glaube, in der Schweiz hattest du gesagt 6 € oder so ähnlich. Also normalerweise waren, sagt man ja
5,90 € oder so ein Scheiß. 5,94 tatsächlich.
Ja, man sagt ja natürlich, also ich war natürlich ich war einmal in der Schweiz. Es ist halt signifikant teurer, es ist jetzt nicht unbedingt doppelt so teuer, aber in vielerlei Hinsicht ist es schon extrem teuer. Wenn ich jetzt mal sage, dass der Einfachkeit halber vielleicht 4 € oder so kostet in Deutschland, dann wäre ich bei 25.000 Big Macs. Ist aber Kraut und Rüben.
Soll ich dir mal die Antwortmöglichkeiten geben?
Gib mir mal die Möglichkeiten, dann schauen wir, ob das hinkommt.
Wir haben A, 26.752, B, 27.622 und C, 28.547 Big Macs.
Vielen Dank für deine Hilfe. Also erstmal bin ich ganz zufrieden, dass ich offensichtlich beides einigermaßen
in der Nähe. Du bist in der Nähe, das muss man schon mal sagen, ja.
Also Gehalt scheint ungefähr zu stimmen. Jetzt ist natürlich die Frage, was stimmt in meiner Rechnung nicht? Also entweder ist der Big Mac doch nicht ganz so teuer oder er verdient ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Ich nehme das mit 26.000 vorne, das war am dichtesten dran, also Antwort A, wenn ich das richtig weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was ein scheiß Big Mac kostet, ich nehme 26.000 irgendwas.
Wrong!
Ja, schade.
Das ist doch schön. Das ist doch okay, das ist gut für die Rubrik, damit wird sie nicht eingemottet, also hast du es alles richtig gemacht. Man könnte fast meinen, du hast es mit Absicht falsch gemacht, weil die Antwort war eigentlich offensichtlich. Nein, Quatsch. Das war wirklich auch die randomste NBA-Quiz-Frage, glaube ich, aller Zeiten. Also ich gebe dir einmal die Rechnung, okay? Was hattest du nochmal vermutet, was Sully verdient?
Ich hatte gesagt 5 Millionen.
Ja, ein bisschen zu wenig. 5.628.000 verdient er gerade bei seinem One-Year-Deal. Nächstes Jahr in der Free Agency wird es ein bisschen mehr. Ob er es verdient hat, ist die nächste
Aber
Frage.
Aber auch nicht viel, ja.
Wenn man das durch 52 Wochen teilt, damit habe ich kalkuliert, das hattest du richtig parat, dann sind das 108.231 Euro.
Was kostet der Hobel
Dollar? Obwohl, oh, meine Rechnung ist gerade... Oh Gott, Skandal.
Ist implodiert gerade.
Das ist egal.
Am grünen Tisch hole ich mir den Sweep.
Nee, du hattest den gleichen Rechenfehler wie ich, weil Dollar und Euro haben wir jetzt nicht umgerechnet. Von daher, du hast genauso gerechnet, von daher ist es egal. Also, egal, wir machen weiter. 108.231 Dollar die Woche, das ist erstmal auch heftig, muss man sich mal reinziehen. Und wenn man das dann durch den Europreis, warum auch immer, von 3,49 Euro, so viel, 3,79 Euro, kostet ein Big Mac, eine ganze Menge, wenn man das teilt, dann kommt man bei 28.557 Big Macs für Sully aus. Und das ist doch gut, das ist doch schön.
Ja, ein Drittel davon kauft er sich ja auch tatsächlich und isst sie anscheinend pro Woche. Das würde zumindest erklären, sehr, sehr warum der Booty einfach so stabil ist. Ja, krass. Also, dass man echt fast 4 Euro für so einen Haufen zusammengefegtes Stück in riesen Anführungsstrichen Fleisch bezahlen kann. Dieser letzte Müll, den man da auf dem Big Mac bekommt. Schmeckt scheiße, macht nicht satt, also stabil. Das kostet echt 4 Euro mittlerweile. Das ist verrückte Welt.
Ja, muss man mal nach Russland reisen, wenn man Big Mac-Liebhaber ist. 1,53, da kannst du natürlich nichts zu sagen. Das ist ein Schnapper, ne?
Das ist stabil. Ja, schaut da nicht für die Frage auf jeden Fall.
Ja, da habe ich Mühe gegeben. Also, sehr, sehr schön. 4-1 die Geschichte ausgegangen. Dann haben wir ja beide heute einen richtig erfolgreichen Quiz-Tag gehabt. Ich binde das Ding einfach nochmal ab, weil der Einspieler so frisch und neu ist. Und dann, ja, binden wir auch die Episode langsam mal ab.
Völlig verdient.
Kurz Krach.
Surprise, motherfucker.
One, two. Skip to my loot. Skrr, skrr.
Müssen wir jetzt eigentlich einen Explicit-Tag an jeden Podcast machen, in dem wir die Rubrik spielen?
Viel schlimmer ist, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt copyright-technisch sauber ist, die ganze Geschichte. Also, ich weiß nicht, ob das unter Fair Use gilt, weil ich das ja so künstlerisch, höchst anspruchsvoll künstlerisch zusammengeschnitten habe und auch natürlich meinen eigenen Part da drin hatte. Ich hoffe, das ist okay. Also, falls Snoop Dogg zuhört oder Michael Schanze oder von wem auch immer das 1, 2 oder 3 Ding war, ich denke mal, das geht in Ordnung.
Ja, falls es keine Episode 108 geht, sitzen wir irgendwo in der JVA und lassen es uns gut gehen. Also, falls wir da einen Anwalt unter uns haben, wir brauchen jemanden, der uns rausboxt. Ich möchte Rachel.
Ich würde dann doch lieber eher, na, obwohl, die macht das schon echt stabil, muss man einfach mal dazu sagen. Ne? Ja, das ist doch ja, gut. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch durch. Haben das ja, glaube ich, thematisch ganz gut abgehakt. Dafür, dass wir einigermaßen dünn waren, haben wir da gut was rausgeholt. Schöne Runde gequizt. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Wir müssen auf jeden Fall noch tippen. Wir haben ja jetzt quasi, das müssen wir im Nachhinein nochmal zusammentragen, das All-Star-Weekend schon mal getippt, aber auch für die NBA müssen wir natürlich weiter tippen. Und ich mache die NBA-App mal kurz auf. 11 Spiele an der Zahl sind es, glaube ich, heute Nacht tatsächlich. Also jede Menge zur Auswahl. Da sollten wir uns doch 5 aussuchen können. Und ich suche mir einfach mal das erste aus. Und zwar sind das die Cleveland Cavaliers auswärts bei den brandheißen Washington Wizards. Und ich meine, wie war die Streak nochmal? Ich glaube, die haben 15 in Folge zu Hause gewonnen. Also wirklich sensationell. Können die Cavs diese Serie unterbrechen? Du darfst vorlegen.
Ach, du bist ein Gauner, dass ich vorlegen muss. Also erstmal muss ich das Ganze natürlich einleiten. Die Frage ist, kann Tegli den Threepeat schaffen? Denn die letzten beiden Monate sind an mich gegangen.
Ist gut.
Jetzt geht's bei Null wieder los. Komm, den musst du mir gönnen. Ja, das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage. Also die Cavs sind ein bisschen am struggeln, aber haben eigentlich auch den Turnaround wieder drin. Die Wizards 7 in Folge gewonnen. Brutalst heiß, zu Hause eine Bank. Ah, aber gegen die Cavs macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ich will nicht den Monat direkt hier wieder mit so einem Gamble einleiten. Von daher, für mich ist nach wie vor der rationale Pick sind die Cavs und dabei bleibe ich.
Oh, das ist sehr spannend. Das ist immer die Sache. Also man spricht ja immer davon, je länger eine Streak ist, umso wahrscheinlicher wird es irgendwie, obwohl es natürlich mathematisch Schwachsinn ist, dass es irgendwie die Serie auch mal beendet wird. Das ist schon heftig. Also echt mal, diese Home-Streak bei den Wizards kam für mich völlig aus dem Nichts, genauso wie sie, dass sie jetzt auf dem dritten Platz sind im Osten. Aber sie sind mal wieder dran. Also ich glaube, gegen die Cavs tatsächlich ist es vorbei. LeBron hat Bock, Kevin Love ist gut drauf. Kyrie ist natürlich die Sache, wird, glaube ich, noch ausfallen. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache 180 und gehe auf die Wizards.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mir sagst, dass Kyrie ausfällt, gehe ich auch auf die Wizards. Jetzt ist egal, jetzt bin ich auf den Cavs und dann schauen wir mal weiter.
Ja, ich glaube, du
bist recht. Ich leg vor, nächstes Spiel nehmen wir doch einfach mal unsere heißgeliebten Utah Jazz. Shoutout an uns, wir haben einen schönen Artikel bei Spox drin, kann man jetzt hier auch nochmal nebenbei raushauen. Zu Gast bei den Atlanta Hawks. Du legst vor.
Ja, das ist natürlich die Sache. Bei den Hawks muss man, glaube ich, mit einbrechen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frustgetränke da jetzt noch gekommen sind. Also wahrscheinlich hätten die Falcons den Super Bowl gewonnen, dann wäre es wahrscheinlich schlimmer. Also dementsprechend ist die Party vielleicht doch nicht so lang gewesen für Dennis Schröder und Co. Und sie werden einigermaßen fit sein. Ich habe ja auch mein letztes Analysespiel, waren die Hawks, haben mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch Dennis Schröder, muss man echt sagen, war ein richtig starkes Spiel der Hawks. Auch gegen relativ schwache Magic, muss man mal dazu sagen. Mit den Jazz kommt jetzt natürlich da eine echte Hausnummer. Und ich befürchte tatsächlich, dass die Hawks, oder was heißt befürchte, also ich bin für die Jazz, ich glaube auch, dass die Jazz gewinnen werden.
Ja, gehe ich mit. Also langweilig, aber ich tippe nie mehr gegen Utah, das kannst du dir merken, für den Rest des Tippspieljahres. Ich tippe immer, außer wenn sie zu Gast in Oakland sind, werde ich auf Utah tippen.
Alles klar, dann gebe ich jetzt weiter vor. Und die Miami Heat, die ja auch ziemlich heiß sind in letzter Zeit, sind zu Gast bei den Timberwolves.
Ach du Scheiße, du suchst aber immer Spiele raus. Ja, die Heat offiziell, 10-Game-Winstreak, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die sind ja zweistellig unterwegs. Nach wie vor vollkommen sinnlos. Insofern gehe ich auch gegen den Trend, wenn man so will. Keine Ahnung, ich gehe auf die Timberwolves, weil ich glaube, dass bei den Heat jetzt dann doch mal die Erkenntnis durchgedrungen ist, dass das einfach Schwachsinn ist, was sie gerade machen. Dass es keinen Sinn macht, so viel zu gewinnen, sondern dass sie langsam mal wieder den Gang Richtung Bottom der Conference antreten müssen. Und da ist doch so ein Spiel bei den Timberwolves, die vielleicht so ein bisschen mit Frust im Bauch antreten nach der Levine-Verletzung ganz gut. Also Minnesota für mich.
Na, das ist jetzt natürlich enttäuschend für mich. Da dachte ich jetzt, dass du jetzt auf die Heat gehst. Und ich kann ja nicht gegen die Timberwolves gehen, auch wenn tatsächlich relativ viel gegen die Wolves aktuell spricht. Gerade bei den Heat, das ist ja auch wirklich verrückt. 10 in Folge, unglaublich. Naja, nee, ich gehe auch auf die Wolves. Relativ langweilig, also können wir weitermachen.
Nächstes Spiel muss ich mir mal überlegen.
Mavs, Nuggets, ja, komm, go.
Nee, komm, wir gehen Thunder zu Gast bei den Pacers, weil da gehen wir gegeneinander, bin ich mir relativ sicher.
Ja, ich muss vorlegen, wa? Dann, ja, die jo. Pacers haben, glaube ich, 6 in Folge gewonnen, also sind auch brandheiß, zementieren da echt ihren Playoff-Spot, contenten jetzt auch noch so minimal um den Homecourt, also werden sich so ein bisschen, wenn es so weitergeht, was ich persönlich überhaupt nicht so sehe, aber aktuell ist der Trend, dass sie dann neben den Wizards und den Hawks da am ehesten noch dann Anspruch stellen können auf den letzten Homecourt-Platz im Osten. Aber ich kann nicht gegen Westbrook setzen. Also es kann natürlich auch echt ein Katastrophenspiel sein. Ich glaube auch, dass das Spiel richtig hässlich wird, aber am Ende werden das die Thunder irgendwie rausgrinden.
Finde ich gut, denn ich gehe auf die Pacers zu Hause.
Spitzenmäßig, und weil du es eben nicht wolltest, darfst du es jetzt trotzdem tippen. Also die Dallas Mavericks sind zu Gast bei den Denver Nuggets.
Ja, spektakulär, weiß ich mal wieder nicht, was ich daraus machen soll. Rational wären es vielleicht, kann man wieder sagen, tatsächlich die Mavs, auch wenn es auswärts ist, die 4 in Folge gewonnen haben. Die Nuggets, für mich halt auch so ein Mini-Herzensteam. Was soll ich machen? Komm, Dallas macht das. Yogi Ferrell, 56 Punkte, 29 Assists, 17 aus 20 Dreiern. Also Mavericks für mich.
Okay, alles klar. ich gehe dagegen. Ich glaube, dass die Nuggets sich das holen.
Finde ich gut. Also ist dann doch noch ein bisschen Diskrepanz da drin. Wir unterscheiden uns, glaube ich, dreimal oder was. Also da wird ein bisschen was passieren. Ich fühle mich nicht so gut. Spontan würde ich es eigentlich für mich nicht.
Ich fühle mich auch nicht gut, dann sind wir uns da einig.
Das ist gut.
Ja, gut, dann haben wir das auch abgehakt. Episode, wir hatten ein bisschen Technikkraft, von daher kann ich dir nicht mehr sagen, wie lang wir jetzt sind. Ich würde jetzt einfach mal vom Gefühl her sagen, das waren so solide 1 Stunde 40. Und das reicht dann auch, ne? Dann kann man mal abbrechen. Von daher gebe ich noch einen Shoutout an Krügo. Wir hatten wieder ein kurzes, schönes, kleines Snippet von ihm mit drin. Also checkt ihn aus, der hat wirklich was drauf. Und ansonsten, der Vögli kriegt ja keinen Shoutout mehr. Finde ich persönlich schade, aber ist nun mal so. Muss ich mich mit abfinden.
Schließe ich mich an, noch ein Shoutout an die Pomelo, eine der underratedsten Früchte, die wir so im Sortiment haben.
Sehe ich anders.
Also, sieht der anders, ist
du
mir
magst ja auch Kakis, die sind Ding wirklich ab. Mit Abstand die beschissenste, Kakis, überbewertete Frucht überhaupt. Neben der Physalis, die auch richtig scheiße ist.
Ja, komm.
Alles klar, also ein paar Obst zum Ende, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Vögli, haut rein, tschö.
So ist es, tschö.
Seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back.
Ins Gesicht von Stoudemire.